All Out liegt hinter uns und ich all oute mich als Fan. Deswegen habe ich mich auch all automatisch an mein Mikrofon begeben, um einen all authentischen Podcast aufzunehmen. Wir haben Gesprächszündstoff, als wäre das hier Dynamite, keinen Titelwechsel, aber dafür einen äußerst nordeuropäischen Pay-Per-View, denn hier gab es definitiv einige Finisher. Bryan Danielson bringt den Sündenbock ins Schlachthaus, denn der Final Countdown ist noch nicht ganz durchgelaufen, doch dann gab es den Turn des BCC gegen Danielson. Naja, BCC later ist wohl angesagt. Doch dann war das Lights Out in der Arena angesagt und nicht nur da. Swerve ging ebenfalls die Lichter aus, nach einem Match, in dem selbst der gemeine TV-Zuschauer Schmerz verspüren konnte. Also wo auch immer ihr diesen Podcast hört, entspannt euch, schaltet auf All Autopilot. Wir starten jetzt mit der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Ihr habt es geschafft. Für ein Jahr müsst ihr ab jetzt keine All-In, All-Out-Wortspiele mehr anhören. Das Intro hatte sich in sich, aber dafür werden wir selbstverständlich All-Out jetzt in diesem Podcast besprechen. News gab es bis auf ein paar Verletzungsupdates und Warner Brother TV-Deals-Gerüchten eigentlich keine, sodass wir das auch überspringen können, bis es halt da wirklich nennenswerte News zu besprechen gibt. Die Inhalte der Weeklies werden wir bei den jeweiligen Matches einbauen oder wenn sie halt keine Relevanz für den Pay-Per-View hatten, werden wir die einfach unter den Teppich kehren, aber die meisten Sachen müssten wir eigentlich eingebaut bekommen. Das ist in dem Fall auch gar nicht so irrelevant, also der Aufbau in den Weeklies, weil, und das nochmal schon mal vorneweg ins Gedächtnis gerufen, die vergangene Woche hat halt den halben Aufbau des Pay-Per-Views dargestellt, den wir halt natürlich, also die vergangene Woche, die wir noch nicht im letztwöchigen Podcast, im Preview-Podcast drin hatten. Und ansonsten, ja, blicken wir halt auf ein Pay-Per-View zurück, bei dem man auch in diesem Jahr wieder gemerkt hat, dass halt zwei Wochen Aufbau äußerst schwierig ist für ein Pay-Per-View mit, wenn wir die Pre-Show dazu rechnen, über 10 Matches. Dazu ist kein Titel gewechselt, so viel schon mal vorne weggenommen. Und versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Die Anzahl der Titelwechsel ist kein Indikator für die Qualität eines Pay-Per-Views oder eines Events generell. Aber daran wird vielleicht deutlich, dass besonders die Titelmatches nicht sonderlich gut aufgebaut waren. Aber dazu sprechen wir gleich natürlich noch ausführlich mehr. Dazu hatten wir halt viele Champion vs. Champion Matches. Ich glaube, in insgesamt 4 Stück war das der Fall, dass halt ein Titel auf dem Spiel stand und mindestens einer der Herausforderer gleichzeitig schon einen anderen Titel trug oder trägt. Dennoch kann ich schon mal vorneweg sagen, hat mir All Out insgesamt wirklich gut gefallen. Wie der Pay-Per-View meinem heutigen Gesprächspartner gefallen hat, erfahren wir jetzt. Es ist ausnahmsweise mal nicht David, sondern jemand, mit dem ich etwas länger nicht sprechen konnte. Thorsten, wie geht's dir?
Ah, ja, mir geht's gut. Ja, ich muss die Hörerschaft, die natürlich jetzt den 5. Podcast in a row von dir und David erwartet haben, enttäuschen. Ich sitze nicht im schönen Wuppertal, sondern im viel schöneren Lübeck. Aber bin auch ebenso begeistert von All Out wie du und höchstwahrscheinlich auch David es sind.
Du hattest jetzt generell die letzten Möglichkeiten, also rund um All In, nicht wirklich die Möglichkeit, hier irgendwie was zu sagen. Vielleicht gerade nochmal in ein paar Sätzen, wie du so das Geschehen um All In fandest und vielleicht auch so den generellen Aufbau jetzt von All Out.
Also All-In, was ich war ja letztes Jahr bei der Premieren-Show mit dabei, was ich sehr als sehr großes Plus und Verbesserung anmerken muss, ist die Stage, die natürlich dieses Jahr deutlich größer daherkam. Jetzt nicht so ein überladenes WrestleMania-Ding, aber deutlich größer, hat mir sehr gut gefallen. Und ich sag mal, das was jetzt All Out an Titelwechseln hat missen lassen, das hat All In als Vorlage schon drin gehabt. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen heftig gewesen, wenn man jetzt wieder so ein Event hätte, wo quasi jeder Titel gewechselt wäre, bis auf einen, glaube ich, bei All In. Und ansonsten, ja, All In war von der Atmosphäre auch am Fernseher sehr geil mitzuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und All Out, auch wie letztes Jahr, steht dem in nichts nach, vielleicht sogar die unterhaltsamere Show vom reinen Wrestling.
Dazu kommen wir natürlich gleich noch im Detail. Der Plan für heute wäre jetzt, wie eben dann schon gesagt, wir gehen einfach die Card durch, ganz chronologisch, fügen einfach die relevanten Informationen der Weeklies noch bei ein. Was natürlich gleichbedeutend wäre, dass wir mit der Zero Hour erstmal anfangen würden, aber ich glaube, damit kommen wir relativ schnell durch, hätte ich jetzt mal vorsichtig gesagt. Bist du bereit oder hast du noch andere Anmerkungen vorher?
Nö, lass uns starten.
Okay, dann kommen wir direkt zu All Out 2024 in der Now Arena in Chicago, Illinois. Wir haben jetzt Montagnachmittag, das heißt, falls es irgendwelche Informationen oder sonst noch, ja, keine Ahnung, Backstage, Notizen oder so gibt, die vielleicht nach Montagnachmittag rausgekommen sind, können wir die halt natürlich jetzt nicht mehr auf. Ja, einpflegen. Aber wir haben jetzt ungefähr 36 Stunden nach dem Pay-Per-View und wie gesagt, wir starten jetzt mit der Zero Hour. Generell würde ich erstmal sagen, bestand diese Zero Hour aus sehr, sehr vielen Ring of Honor-Leuten, beziehungsweise sehr viel von den klassischen AEW Weekly-Verlierern, wie ich sie mir jetzt einfach in den Notizen genannt habe. Kommen wir auch gleich nochmal im Detail natürlich zu. Und ja, generell war es, hätte ich gesagt, eine ziemlich prädestinierte Pre-Show-Card. Von den vier Matches war jetzt keins dabei, wo ich wirklich aus dem Häuschen war. Also ich glaube, das waren reine Matches dafür, dass einfach die Leute in der Arena ein bisschen ankommen können. Schon mal während der Wartezeit, während ja, der Zeit vorm Event, wo man im Stadion sitzt und sich was zu essen, was zu trinken und einfach ein bisschen was sehen kann und nicht nur einen leeren Ring vor sich hat. Ich glaube, viel mehr war es aber nicht und besonders für den TV-Zuschauer auch nicht sonderlich relevant. Das erste Match war dann ein Tag-Team-Match, beziehungsweise das einzige Match, in dem nur vier Leute im Ring waren. Ab dann wurde es immer mehr. Acclaimed gewinnt gegen Iron Savages, wo wir natürlich schon mal das erste Ring of Honor-Team, beziehungsweise AEW Weekly-Verliererteam drin haben. Selbstverständlich mit den Iron Savages, nicht mit Acclaimed. Der Aufbau dafür war. Ja, relativ nicht vorhanden, wenn man ehrlich ist. Also bei Collision sagte Acclaimed noch, sie wären für alles bereit, was kommt. Sie haben jedes Team eigentlich schon mal geschlagen. Daraufhin kam dann MXM dazu. Die haben dann bei Rampage aber noch gegen House of Black verloren. Die Iron Savages haben gegen die Grizzled Young Veterans verloren. Von daher war das so ungefähr der Aufbau, beziehungsweise das, was die Teams in der Woche vorher noch gemacht haben. Und hey, immerhin war das der 100. Sieg von Acclaimed bei AEW. Das war, glaube ich, das Nennenswerteste an dem Match. Oder hast du noch was anderes dazu zu sagen?
Nee, aber zumindest, auch wenn das jetzt nur ein Tag-Team-Match war, hatten ja beide Teams noch einen Begleiter mit Daddy S und Jack Jamison, heißt er, glaube ich, irgendwie so. Oder Jack Jackson oder so. Naja, ein Name zum Vergessen. Nee, ja, das war eine Zero-Hour, die man so gar nicht Belang hatte. Sonst sind da ja auch eigentlich immer schon recht interessante Matches zu beobachten. Und dieses Mal war es keine Zero Hour, sondern eine Trios Hour. Und da kommen wir dann bei den nächsten drei Matches noch dazu. Ansonsten, ja, war klar, dass Acclaimed gewinnt, aber durch dieses Booking zur Eröffnung der Zero Hour oder der Pre-Show, weiß man, wo sie jetzt ihr Standing im Moment haben.
Ja, ich glaube, das hat man ganz gut gemerkt. Generell sind sie jetzt erstmal wieder aus dem Titelgeschehen raus, auch wenn es zumindest bei Collision so klang, als hätten sie irgendwelche Pläne für die Zukunft. Aber auch bei der Tag-Team-Szene muss man einfach sagen, dass es in den letzten Monaten nicht viel passiert ist, wenn du halt nicht im Titelgeschehen drin warst und oder drin bist und ungefähr danach sieht es halt auch gerade aus. Ich glaube, zu dem Match ist halt nicht viel zu sagen. Es war halt ein Tag-Team-Match, knapp 10 Minuten, war nicht schlecht, war nichts Besonderes. Vom Niveau halt ungefähr das, was man auch in allen Weeklies wahrscheinlich sehen dürfte. Damit kommen wir eigentlich auch direkt schon zum zweiten Pre-Show-Match und das Match war ähnlich irrelevant. Also Six-Man Tag Team Match, Dustin Rhodes, Sammy Guevara und Hologram gewinnen gegen die Premier Athletes, also Ari Daivari, Tony Nese und Josh Woods. Die wurden natürlich wie immer begleitet von Mark Sterling. Auch hier war der Aufbau kaum existent, also das Dreier-Team, was gewonnen hat, also Rhodes, Guevara und Hologram, hat noch bei Rampage schon ein Six-Man Tag Team Match gegen Dark Order. Viel mehr kam da nicht. Man könnte vielleicht die Frage stellen, warum ein Dustin Rhodes, der doch sogar mit zwei anderen Leuten die Trios-Title von Ring of Honor hat, warum nicht einfach mit denen antritt, sondern sich andere zwei Leute dazu gesucht hat. Also immerhin ist er mit Sammy Guevara auch Tag-Team-Champion. Aber ansonsten ist das wieder sehr viel Ring of Honor gegen Ring of Honor, beziehungsweise Premier Athletes sind vielleicht auch manchmal klassische AEW-Weekly-Verlierer. Oder bin ich auch hier zu kritisch?
Nee, voll und ganz. Also ab und zu tauchen sie mal aus Versehen bei Rampage auf, aber das ist dann schon das Höchste der Gefühle.
Also wie gesagt, auch hier ein absolutes Match für die Zuschauer in der Arena, dass sie so ein bisschen was gucken können. Für einen TV-Zuschauer ist es halt nicht mehr als ein durchschnittliches Rampage-Match, hätte ich gesagt. Das dritte Pre-Show-Match hatte dann erneut 6 Leute im Ring, Six-Man Tag Team Match, Bang Bang Gang, also Juice Robinson, Austin und Colton Gunn gewinnen gegen die Dark Order, also Evil Uno, Alex Reynolds und John Silver. Match war relativ kurz, da gab es eigentlich auch wieder keinen Aufbau. Ich hätte gerade fast gesagt, es gab einen, aber es gab höchstens einen Aufbau für ein anderes Match. Also was bei Rampage passiert ist, Dark Order hat halt, wie eben schon gesagt, dann halt gegen Rhodes, Guevara und Hologram verloren bei Rampage. Und die Bang Bang Gang hat ein kurzes Backstage-Segment, wo sie dann von der Mogul Embassy herausgefordert wurde. Aber das anscheinend nur für die Weeklies, die jetzt anstehen und nicht für die Pre-Show. Es wäre ja auch zu einfach gewesen, hätte man dieses Match irgendwie aufgebaut. Und so kam es jetzt zu einem weiteren Six-Man-Tag-Team-Match, was ja kaum relevant ist, erst recht nicht vom Aufbau. Ein gutes Trio, ein schlechtes Trio gegeneinander gestellt, 7,5 Minuten, das Ding war durch. Hast du dem mehr abgewonnen als den anderen Matches?
Nee, nicht wirklich. Man weiß ja, wie sehr ich Trios-Matches zu schätzen weiß. Nee, also zum Match selber nicht, aber die Mogul Embassy heißt gar nicht mehr Mogul Embassy, weil mit Swerve Strickland haben sie ja nichts mehr zu tun. Das sind jetzt ja, die Cages of Agony.
Ja,
Brian Cage ist ja jetzt irgendwie so der neue Anführer und dann sind die anderen beiden Hansel da auch noch mit bei.
Ja, ja, du hast vollkommen recht. Ich mache mir die Notizen meistens, nachdem ich die Show dann gesehen habe. Deswegen habe ich dann meistens noch die Namen im Kopf, die sich bei mir eingeprägt haben. Deswegen verzeiht, wenn ich hin und wieder mal in einem Podcast auch sowas wie Renee Young statt Renee Paquette sage, aber du hast vollkommen recht, es ist nicht mehr die Mogul Embassy. Hat natürlich den Aufbau für dieses Match auch nur unwesentlich spannender gemacht. Danach kamen wir zu einem kurzen Segment in der Zero Hour und man könnte sogar wirklich sagen, das war vielleicht das Relevanteste, was in diesen gesamten 2 Stunden passiert ist. Guy Blue kam nämlich auf die Rampe. Sehr überraschend. Sie ist immer noch verletzt. Ich habe mir auch das schöne Wortspiel hier aufgeschrieben. Auftritt Sky Blue, obwohl sie mit dem einen Fuß gar nicht auftreten konnte. Aber den habe ich gerade überlesen. Deswegen kriegt ihr ihn gerade schlecht rübergebracht im Nachhinein noch. Spricht dabei ihre Geschichte mit AEW und Tony Khan an, dass sie vor 3 Jahren das erste Mal eine Einladung zum Casino Battle Royale bekommen hat. Und seitdem halt ihren Weg in der Company gegangen ist, konnte sich etablieren und kündigt auch eine baldige Rückkehr an, auch wenn natürlich ein Knöchelbruch ist es, meine ich, auch eine sehr langwierige Verletzung ist. Daraufhin kam Mariah May. Es gab ein wenig Trash-Talk zwischen den beiden. Mariah May hat auch gesagt, dass sie ihre Titelfeier, die eigentlich von All In noch aussteht, auch in Chicago nicht durchführen möchte, beleidigt alle Fans, tritt oder schlägt die Krücke von Sky Blue weg und es gibt den Save von Queen Aminata, die immerhin einen Sieg bei Rampage hatte, so viel sei gesagt. Und ja, das ist das erste Relevante, was, glaube ich, in dieser Zero Hour passiert ist. Wie würdest du das Ganze einordnen? Weil, wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht diese Kombination an Frauen in der Zero Hour erwartet.
Ich möchte mal sogar so weit gehen und behaupten, es ist das einzig Relevante in der Zero Hour gewesen. Nein, also kurze Erklärung, dass man Sky Blue hier jetzt gebracht hat, ist verständlich. Sie kommt aus Chicago. Also ist ihre Heimatstadt. Was es jetzt mit Mariah May da zu tun hat, dass sie einfach nur rauskommt, um ihr die Krücke da wegzutreten und dann Queen Aminata, die dann wahrscheinlich die nächste Gegnerin von Mariah wird, dann den Safe macht. Das wird aber auch nicht irgendwie auf eine Pay-per-View-Card schaffen. Das wird allenfalls, könnte ich mir vorstellen, Collision mit sehr viel Wohlwollen ein Dynamite-Match. Ja, und Sky Blue, vielleicht ist sie ja mit ihrer Verletzung jetzt noch nicht oder jetzt schon so weit genesen, dass das jetzt erstmal größtenteils Schauspiel war und dass man dadurch dann vielleicht eine größere Story zwischen ihr und Mariah aufbaut.
Ja, ich habe mich auch schon gefragt, was man damit groß machen kann. Also, ich bin mir gerade nicht mal 100% sicher, wie die Wortwahl in der Zero Hour war. Ich habe ja zumindest jetzt auch online nochmal nachgelesen, dass halt Queen Aminata, und da bin ich mir nicht sicher, ob das auf Social Media war oder eben in der Zero Hour, halt auch eine Herausforderung ausgesprochen hat, die aber halt dann wirklich jetzt für die kommende Woche Weekly, also für die kommende Weekly-Woche halt angedacht ist, wie du gerade schon auch schon richtig getippt hast. Ich denke mal, das wird einfach Übergangsgegnerin sein, aber eine Sky Blue, die bislang ja noch nicht die Riesenerfolge bei AEW feiern konnte, anscheinend ja schon irgendwie ein Spot oder zumindest ein mögliches Titelmatch für die Zukunft aufzubauen. Kann natürlich auch sein, dass ich oder wir da jetzt viel zu viel reininterpretieren und das ist einfach nur da gewesen, um den Fans einen guten Moment zu geben und halt Mariah May einfach so ein bisschen Heat ziehen zu lassen. Aber wie gesagt, wenn hätte ich vorher zwei Namen nennen müssen, die zusammen mit Mariah May in diesem Segment drin stecken, dann wären aber die beiden mit die letzten halt gewesen. Also Queen Aminata, für diejenigen, die Ring of Honor nicht verfolgt haben, war da eine Fehde mit Athena um den Ring of Honor World Women's Title, hat die aber dann am Ende relativ deutlich verloren und war jetzt ja zuletzt in dem TBS Number One Contenders Match, was ja Hikaru Shida gewann vor 2 Wochen. Und auch da hat sie verloren. Und jetzt eine Queen Aminata dann gegen die Women's World Championess bei AEW zu stellen, ist eine etwas mutige Wahl, wenn man im Hinterkopf behält, dass beispielsweise eine Thunder Rosa gerade noch aus der siegreichen Fehde gegen Deonna Purrazzo rauskommt und dann halt erstmal eine Queen Aminata zu nehmen. Obwohl eine Thunder Rosa eigentlich hätte genauso gut diesen Spot erfüllen können. Aber
Also,
naja, Frauenroster-Booking bei AEW sucht halt manchmal ihre eigene Logik.
ja, seit fast seit Beginn an möchte man sagen. Ne? Also da gab es, glaube ich, seit die Liga gestartet ist nicht wirklich irgendein Zeitraum, wo man sagen konnte, dass das Frauenroster von vorn bis hinten stimmig gebuckt wird. Hier und da gab es mal Lichtblicke, wie damals dann die Geschichte, als Dr. Britt ihre Fußverletzung hatte und dadurch ja erst zu dem Charakter praktisch wurde, der sie heute ist. Ja, muss man schauen. Also mir wären auch andere Gegnerinnen für eine Mariah May eingefallen, zum Beispiel eine Serena Deeb, ne, die hätte da besser gepasst, aber wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Und wie gesagt, vielleicht ist ja Sky Blue jetzt so weit schon wieder auf dem Damm, dass sie dann in absehbarer Zeit auch wieder ihre Ringfreigabe hat, um dann selber wieder einzugreifen. Was mich jetzt erstaunt hat, war, dass sie halt so völlig out of Gimmick da rauskam. Na, also jetzt nicht, sie war ja zuletzt zu sehen dann mit Julia Hart zusammen, in diesem düsteren, ich sag mal, gothmäßig angehauchten Gimmick. Da ist sie ja so im Dunstkreis des House of Black mit rumgeschwirrt. Und das war ja jetzt überhaupt nicht zu sehen. Ist natürlich blöd, wenn die beiden so kurz nacheinander so schwere Verletzungen erleiden, diese ausfallen lassen so lange. Ja, muss man gucken, wie es mit ihr weitergeht. War aber schön, mal einen Stand zu hören und ich hoffe, dass sie bald wieder da ist.
Ja, definitiv. Würde mich auch sehr freuen. Gerade noch zwei Sachen, die ich nachgeschaut habe. Also erstens, die Ankündigung für Dynamite Rampage oder Collision ist noch nicht da. Deswegen vielleicht kommt die noch im Verlauf der Woche. Aber auch generell kann man schon mal vorwegnehmen, für Dynamite gibt es, meine ich, noch gar keine Ankündigung. Deswegen, da ist eh noch nicht, nee, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es gibt noch keine Ankündigung. Also da kann halt eh jetzt noch viel im Verlauf des Montags oder Dienstags oder Mittwochs kommen. Und bei einer Sky Blue, da ist die Verletzung keine 2 Monate alt. Wenn ich richtig liege, war die am 20.07. und ein
Oh,
Knöchelbruch.
okay,
Wenn da
ja.
AEW ganz ehrlich war mit der Diagnose, würde es mich fast wundern, wenn sie wieder im Ring steht, bevor das Jahr endet. Von daher
Na, okay.
wird sich zeigen, wann da jetzt wirklich wieder sie in den Ring treten kann. Aber vielleicht kommt ja auch bald eine Julia Hart zurück, um den Spot erstmal für eine Sky Blue einzunehmen.
Und die kommt
Wir
dann wieder als
Cheerleaderin.
Cheerleader zurück. Nee, ich hoffe nicht.
Also
Ja, nee,
da.
dann war es halt nur, um den Hometown-Pop abzuholen.
Ja, da gilt es einfach, glaube ich, noch ein bisschen abzuwarten. Da war jetzt viel Spekulation drin. Das Match gegen Queen Aminata wird wohl jetzt irgendwann in nächster Zeit folgen. Kommen wir auch schon zum Pre-Show-Match und der Ring wurde noch voller. In unserem Bericht steht die Matchart Three-Way Six-Man Tag Team Match, wobei es ja eigentlich komisch ist, weil es ja keine 6 Leute dann im Ring sind, sondern 9. Deswegen weiß ich gar nicht, wie man es genau nennen soll oder
Also
Three-Way Trios Match.
ich habe es bei mir in den Aufzeichnungen Triple Trios Match genannt.
Oder so. Ja, da ist fast die Diskussion, wie dieses Match heißt, relevanter als das, was im Match passiert ist. Undisputed Kingdom, also Matt Taven, Mike Bennett und Roderick Strong, gewinnen gegen Top Flight, also Dante und Darius Martin und Action Andretti. Und das dritte Team besteht aus Shane Taylor, Lee Moriarty und The Beast Mortos. Match ging ungefähr 10 Minuten. Es wurde aufgebaut durch so ein kurzes Backstage-Segment bei Rampage. Also hier auch kaum der Rede wert. Ist die Frage, ob es irgendwie jetzt einen Effekt auf die kommenden Wochen haben wird, dass Undisputed Kingdom gewonnen hat und nicht eins der anderen beiden Teams. Gilt abzuwarten, aber auch da lässt sich wie bei den anderen Matches sagen, war okayes Wrestling, nichts Besonderes, nichts mit einem großen Aufbau. Von daher bin ich auch hier eigentlich schon mit meinen Notizen am Ende.
Ja, das Bemerkenswerteste, was ich mir zu diesem Match jetzt zwar nicht aufgeschrieben habe, aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, dass die gute Leyla Gray ja nicht nur die Chefstewardess von Top Flight ist und Action Andretti, sondern dass sie eine weitere Ausbildung hat. Sie kann jetzt auch mit ihren beiden Lichtgebern Einweisungen machen. Ne? Also, naja. Okay, also
Ja.
sie hat auch Bodenpersonalausbildung. Naja, gut, das war's dann. Ne? Also drei Trios-Matches, sogar eins mit drei Trios-Teams. Nee, das war mit Abstand die bisher langweiligste und unerfüllendste Pre-Show bei AEW, die ich genießen durfte.
Das, ja, dem würde ich wahrscheinlich zustimmen, aber um es positiv zu formulieren, ich habe lieber 4 belanglose Matches in der Pre-Show als eine WWE-Pre-Show über 2 Stunden, wo halt gar nichts passiert. Deswegen auch da, bevor uns eine zu große Negativität vorgeworfen wird, ich nehme am Ende des Tages immer noch diese 4 Matches lieber.
Ey, ja, schlimmer geht immer.
Okay, dann kommen wir zur Main-Show. Und wie ich im Intro und eben auch schon ja, durchklingen lassen habe, ist hier relativ viel passiert. Wir hatten eine Main-Show mit verhältnismäßig wenig Matches, mit nur 8 Stück, die aber alle relativ lange gingen, wo die meisten auch für sehr viel, ja, Gesprächsstoff wahrscheinlich gesorgt haben. Das erste Match des Abends war sofort auch das längste, sollte der Bericht von uns auf der Startseite die Zeit richtig gestoppt haben, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Liebe Grüße da an den Showberichtschreiber. Ich weiß gerade gar nicht, wer es war. Aber das erste Match des Abends war dann MJF gegen Daniel Garcia, was MJF auch gewinnen konnte. Danach nehme ich kurz noch direkt mit rein. Bietet MJF einen Handschlag an, den auch Daniel Garcia zunächst annimmt. Dann sollte es einen Tritt von MJF geben, der wird aber gekontert. Und es gibt noch den Piledriver vom Top Rope oder vom Middle Rope. Ich bin gerade gar nicht sicher, wo der Piledriver herkam. Jedenfalls hatte man dann am Ende trotzdem noch einen Daniel Garcia, der über MJF stand. Das Match wurde wie folgt aufgebaut. Es gab bei Dynamite auch eine Promo, die auch Dynamite wieder eröffnen durfte. Also auch da haben wir ein ja, eher WWE-eskes Booking in den letzten Wochen. Also oft beginnen mittlerweile Promos oder beziehungsweise beenden auch die Show durch Promos und weniger durch Matches, wie es eigentlich klassisch bei Dynamite immer war. Ja, jedenfalls gab es da das Promoduell bei Dynamite. MJF stand auf einer Stage bei den Zuschauern, Garcia im Ring. Haben sich beide so ein bisschen das Karriereende angedroht in dem Match, haben auch ein bisschen gegenseitig über die Mütter gesprochen. Daniel Garcia platzt irgendwann der Kragen, geht zu MJF und kriegt dann aber relativ fix eine Weinflasche über den Kopf gezogen. Ich habe jetzt relativ viel über das Match geredet, über den Aufbau, was danach passiert ist. Da überlasse ich dir jetzt mal das erste Wort, bevor ich direkt weiter blubber.
Ach, blubber mal ruhig. Nein, ja, das war ein erwartbarer Opener. Was mich jetzt sehr erstaunt hat, ist, dass zu Beginn doch MJF ziemlich viel Oberwasser hatte, wie man so schön sagt. Ne? Er hat dann irgendwann auch die Kopfwunde von Daniel Garcia wieder zum Bluten gebracht. Und dieses der abschließende DDT, der war vom obersten Seil, den hat dann Garcia zwischendurch ja schon mal versucht und konnte abgewehrt werden. Ja, am Ende hat dann MJF das Match wieder durch sneaky Aktionen gewonnen. Unfaire Aktionen im Rücken des Referees, Einroller, Pin, naja, wie man es von ihm kennt. Und dann hat aber Daniel Garcia jetzt diese dann hinterher noch seine Aktion da gezeigt und soweit ich gehört habe, soll wohl MJF wieder irgendwelche Filmaufnahmen haben. Ist wohl wieder für einen Film gescheduled, weshalb man ihm jetzt so ein ähnliches Ende hat angedeihen lassen, wie er es ja Daniel Garcia schon mal zuteil hat werden lassen, bevor der dann etwas länger ausgestiegen ist.
Ja, also ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind oder ob es vielleicht auch schon insgeheim bestätigt ist. Also MJF soll eine Pause bekommen, wurde jetzt damit, also mit der Aktion nach dem Match, erstmal aus den Shows geschrieben. Zum Match noch selbst muss auch sein, dass ich es wirklich gut fand. Also das ist wahrscheinlich nicht überraschend, weil die beiden Leute einfach wirklich gut im Ring sind. Also das Match hat mir wirklich gut gefallen. MJF hat ja mittlerweile fast schon klassisch den Opener, auch wenn es bei All In nicht der Fall war, aber wenn MJF in keinem so großen Match drin steht, eröffnet er ja meistens die Show. Also da, glaube ich, würden mir viele zustimmen, dass das wirklich ein gutes Match war. Eine Sache, die ich noch interessant fand, wenn man so ein bisschen versucht, hinter die Kulissen zu schauen, nämlich zu dem Booking in dem Match. Es war anscheinend auch angedacht, dass Daniel Garcia dieses Match hätte gewinnen sollen, wenn er seinen Vertrag rechtzeitig verlängert hätte. Also sein Vertrag läuft nach wie vor im Oktober aus, der ist noch nicht verlängert und angeblich halt aus Angst in Anführungszeichen, aber oder generell von der Tatsache, dass man nicht mit ihm Stand jetzt langfristig planen kann, hat Daniel Garcia nicht diesen cleanen Sieg über MJF bekommen. Und wenn ich eine Sache generell an diesem Match kritisieren würde, dann liegt auch ungefähr das darin, nämlich ein Daniel Garcia war für mich für dieses Match eigentlich nicht gut genug aufgebaut. Ja, die Story war gut. Da waren viele gute Sachen auch dabei. Und wenn man sich nur diese Storyline anschaut und vorher nicht weiß oder nicht wusste, was vorher passiert ist, dann wäre es auch eigentlich naheliegend gewesen, da den Feel-Good-Moment zu kreieren und Daniel Garcia den Sieg zu geben. Aber Daniel Garcia hat einfach zu wenig gewonnen in seiner gesamten Karriere, beziehungsweise auch in den letzten Monaten, um das irgendwie zu rechtfertigen. Also ich habe auch da nochmal nachgeschaut, generell so ein bisschen Daniel Garcias Historie. Und beispielsweise halt auch einen Fakt dann für mich rausgesucht. Das war jetzt sein 6. Pay-Per-View-Singles-Match im AEW Ring of Honor Kosmos und es war auch seine 6. Niederlage. Bei AEW hatte er bislang ein Pay-Per-View-Singles-Match, das war gegen Christian Cage bei Revolution im März, das hat er verloren und halt dann 4-mal bei Ring of Honor verloren. Dann ist jetzt die Frage, zählt man Ring of Honor dazu oder nicht? Jedenfalls hatte er noch keinen Sieg gehabt, der irgendwie hier einen Sieg gerechtfertigt hätte. Und ich finde es schon fast schwierig zu sagen, dass er es irgendwie gerechtfertigt hat, ein 30-Minuten-Plus-Match gegen einen der wahrscheinlich 5 bestgebooktesten Leute im Roster zu bekommen und das sogar nicht clean zu verlieren. Und ich weiß nicht, ob ich das gerade zu kritisch sehe, aber was mich hier wieder ein bisschen stört, was ich auch letzte Woche ja schon gesagt habe, dass mir es oft schwer fällt, irgendwie sowas wie eine Card-Einteilung, vor allem bei den Männern, irgendwie zu erkennen. Und das ist jetzt auch hier wieder der Fall. In dem Match war das ein ziemliches 50-50-Booking dafür, dass du mit MJF einen absoluten Topstar hast und mit Daniel Garcia vom Booking her, wenn man ehrlich ist, nicht mehr als ein Mid-Carder ist. Und das wird in dem Match wieder auf komplett eine Stufe gestellt. Und nur für die Story und nur für das Match ist das auch gar nicht schlecht, weil das Match war gut, die Storyline war nicht schlecht. Aber trotzdem hat das für mich einen Fadenbeigeschmack, weil ein Daniel Garcia einfach nicht ausreichend aufgebaut wird, obwohl AEW genug Zeit in den Weeklies hat, um genau das mit Matches halt auch unter Beweis zu stellen und ja, ihn halt eben vom Booking, vom Card-Standing halt für dieses Match bereit zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das zu negativ sehe oder wie du das siehst.
Es ist jetzt halt die Frage, was man mit Daniel Garcia jetzt im Nachgang anstellt, wenn jetzt MJF eben für längere Zeit nicht da ist. Eine Verletzung hat er ja nicht. Also real. Bei dem Vertrag ist es ja wohl so, dass nur noch so Kleinigkeiten dazwischen stehen, bis dann endgültig die Unterschrift unter dem Vertrag kommt. Also es wäre jetzt wichtig, dass man Daniel Garcia solide und besser aufbaut, als es bisher war. Immer nur diesen Dancing Garcia da zu haben, das bringt es dann nicht. So dass, wenn er das den Aufbau hat, dass dann, wenn MJF irgendwann wieder zurückkommt, dass er dann vielleicht auch ein höheres Standing als jetzt ohnehin schon hat. Und dann könnte man die Fehde ja glaubhaft weiter fortführen. Weil so ist er nur einer von vielen, die MJF jetzt besiegt hat.
Ja, also Daniel Garcia braucht definitiv irgendeinen Midcard-Titel-Run. Ich meine, davon haben wir auf jeden Fall genug mögliche Titel, die er nehmen könnte. Oder halt zumindest eine ja, mittel- bis längerfristige Storyline gegen irgendwen, der im Idealfall über ihn in den Card-Regionen steht, die er dann halt auch am Ende gewinnen kann. Weil sonst, wenn wir ein paar Monate nach vorne spulen, ich weiß nicht, wann ein MJF-Comeback jetzt angedacht ist, aber sagen wir Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, wird es da zu einem Rematch bei einem Pay-Per-View kommen, dann bin ich stand jetzt immer noch bei dem Punkt, dass Daniel Garcia dieses Match eigentlich auf gar keinen Fall gewinnen darf. Das ist, ja, wie gesagt, etwas, was mich grundsätzlich ein bisschen stört. Wie gesagt, Card-Regionen sind sehr wischiwaschi, oft innerhalb von Matches absolutes 50-50-Booking, obwohl das eigentlich auf dem Papier gar nicht da sein sollte. Warten wir mal ab, was kommt. Daniel Garcia hat jetzt zumindest relevante Matches und Spots bekommen, schon jetzt auf dem Pay-Per-View, wie auch eben ja schon gesagt, war auch erst ein zweites Pay-Per-View-Singles-Match generell bei AEW. Da muss und wirklich muss in Caps geschrieben mit 5 Ausrufezeichen dahinter irgendwas folgen, weil sonst bleibt er halt der mit Kader, der mit einem Tanz overgekommen ist.
Ja, eben. Also da muss man ihn jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt glaubhaft auch auf dem Level halten, dass er dann auch nur ansatzweise als Herausforderer für einen MJF glaubwürdig ist. Weil wenn er jetzt erstmal wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, dann wird es nachher ja, nicht glaubwürdig eben. Mir fällt da jetzt kein besseres Wort für ein.
Okay, dann, wenn du zum ersten Match nichts mehr beizufügen hast, würde ich zum zweiten übergehen. Okay, zweites Match, AEW World Tag Team Championship. Dementsprechend auch ein Tag Team Match zwischen den Young Bucks und dem Blackpool Combat Club in Form von Wheeler Yuta und Claudio Castagnoli. Die Young Bucks haben hier selbstverständlich die Titel verteidigt. Ich glaube, das war für die wenigsten eine große Überraschung. Dementsprechend ist auch die Prognose von David und mir aus der Vorwoche falsch geblieben oder ja, hat sich nicht als korrekt entpuppt. Es wurde nicht House of Black, die dieses Match bekommen haben, sondern eben der BCC. Der Aufbau davon war auch relativ unspektakulär, hätte ich jetzt auch hier mal wieder gesagt. Bei Dynamite gab es erstmal ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen dem BCC und der Conglomeration plus Will Ospreay. Danach gab es erstmal einen Angriff der Elite, woraufhin es dann eine Herausforderung von Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta gab. Bei Collision, was dann noch zu Rampage übergelaufen ist, gab es noch ein 8-Man-Tag-Team-Match zwischen dem BCC und der Elite, was die BCC dann auch gewinnen konnte. Also auch hier das, was ich im Intro oder generell zu Beginn des Podcasts gemeint habe, besonders die Titelmatches hatten halt einfach keinen nennenswerten Aufbau. Wir haben hier Tag-Team-Champions gegen Trios-Champions innerhalb von einem Match, wodurch es halt dann relativ naheliegend ist, dass der Titel hier nicht wechselt, weil sonst hättest du halt Doppel-Champions im BCC, wäre seltsam. Das Match an sich Da nehme ich jetzt mir gerade mal kurz das Recht raus, zuerst zu was zu sagen. Hat mir aber wirklich, wirklich gut gefallen. Also es war ein super flottes, unterhaltsames Match. Ich bin eh, wie man, glaube ich, weiß, wenn man den Podcast sehr regelmäßig hört, großer Fan von den Bucks. Man hat sehr viel rausgeholt. Klar, Regeln wurden nicht immer eingehalten, was halt bei Tag-Team-Matches bei AEW eigentlich Standard ist. Man hat aber sehr viele Spots kreieren können mit den dreien, mit den vieren, selbstverständlich. Die, ja, wo man einfach gemerkt hat, dass sie einfach so ein bisschen das Potenzial oder die Tatsache, dass sie einfach vier Leute im Ring haben, sehr gut ausnutzen konnten. War einziges Manko vielleicht, wenn man das so sehen möchte. Wir hatten halt jetzt im zweiten Match der Main Show den zweiten Einroller hintereinander. Ansonsten aber auch da bin ich sehr zufrieden mit sehr flottes Popcorn-Wrestling nach dem Opener. Sind wir da einer Meinung oder hast du es kritischer gesehen?
Nö, also das Match wusste für das, was es ist, schon zu gefallen. War aber vorher eigentlich klar, dass jetzt Claudio und Wheeler Yuta den Titel nicht gewinnen werden, weil es halt vorher auch irgendwie keine Berührungspunkte zwischen den Vieren gab. Also da war ja keine Fehde irgendwie Elite gegen Blackpool Combat Club. Aber für das, was es war, war die Zeit jetzt nicht verschwendet, war ein schönes Match und die Bucks sind jetzt weiter Champions. Man muss halt mal gucken, wen man denn da als Idee im Hinterkopf hat, ihnen den Titel irgendwann mal abzunehmen. Ich hoffe nicht schon wieder FTA, weil das wird dann auf die Dauer auch ein bisschen langweilig. Und in Gedenk, was uns dann nach dem offiziellen Main Event der Show noch erwarten sollte, ja, war es vielleicht auch ganz schlau, den anderen beiden den Titel nicht zu geben.
Das ist absolut korrekt, dazu kommen wir gleich noch. Aber ich glaube generell, also was das Match erstmal unspannend gemacht hat, ist, dass die Bucks wahrscheinlich die Titel nicht verlieren oder ein Titelwechsel nicht wahrscheinlich ist, bis es da nicht wieder eine größere Storyline zwischen Elite und einer anderen Gruppierung gibt, sei es um Kenny Omega herum oder wer halt da sonst noch sich ja auftun wird, um halt der Elite die ganzen Titel abzunehmen. Stand jetzt haben ja alle vier Mitglieder noch vier Titel und ich glaube, das wird sich nicht in einzelnen Storylines groß ändern, sondern wenn dann in irgendeiner Gesamtstoryline. Ein anderer Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist halt auch wieder dieses Problem im Booking, was du hier bekommst, weil sich, was man hier wunderbar dran sieht, die Tag-Team-Szene und die Trio-Szene gegenseitig schadet, beziehungsweise die Spots irgendwie wegnimmt, weil man jetzt hier Champion gegen Champion stellen musste, weil man irgendwie anscheinend ja kein anderes Team hinbekommen hat, was sonst ein glaubwürdiger Gegner für das Match gewesen wäre als Übergangsgegner, weil viel mehr kann man wahrscheinlich in dem Team gerade, also mit Wheeler Yuta und Claudio Castagnoli in dem Spot nicht betiteln. Und das ist einfach eine grundsätzliche Schwierigkeit, die AEW in Zukunft besser handeln muss. Ja, auch da der Hintergrund. Eigentlich hätte Death Triangle, was man liest, die Trios-Titel bei All In gewinnen sollen und dann wären Wheeler Yuta und Claudio Castagnoli verfügbar gewesen. Dennoch zeigt das jetzt gerade, dass die beiden verschiedenen Divisions, wenn man es mal so stark aufteilen möchte, sich ja gegenseitig die Teams oder die Stables einfach wegnimmt, weil gerade ja, wie eben schon gesagt, kein anderes Team verfügbar war, die genau diesen Spot hätten einnehmen können. Und da braucht einfach AEW oder Tony Khan, wie man es nennen will, in Zukunft ein besseres, klareres Booking, vielleicht auch, wenn man schon die beiden verschiedenen Titel hat, einfach einen größeren Fokus auf die beiden Divisions, weil du ja offensichtlich es gerade nicht schaffst, gleichzeitig so viele Teams aufzubauen, dass sie sich halt nicht in die Parade fahren. Und jetzt hast du halt hier Champion gegen Champion in einem Match drin, wodurch ein Titelwechsel vollkommen ausgeschlossen war.
Ja, also in der Pre-Show sind ja genug Tag-Teams angetreten. Na, man hätte es ja so machen können, dass sie die Bucks vielleicht in einer der Weeklies zuvor dann sagen, ach, wir sind so gut drauf, wir gewähren für All Out eine Open Challenge um den Titel. Und das hätten dann zum Beispiel Top Flight angenommen. Hätte man auch gewusst, die werden das Match nicht gewinnen, aber es kommt ein gutes Match bei raus. Und den Platz von Top Flight jetzt, ich sag mal, im In der Pre-Show, da hättest du auch irgendwie ein Tag-Team-Match draus basteln können und das, die neueste Verpflichtung von AEW, die Grizzled Young Veterans, ihr erstes Pay-Per-View-Match geben können.
Ja,
Na,
oder einen anderen, ja, tschüss.
ja, eben, ne? Oder eine andere Trios-Kombination für die drei, für die beiden finden können. Und schon hättest du dann dieses Champion versus Champion-Ding nicht gehabt.
Ja, das einzige Match, was jetzt für diese Woche angekündigt ist, ist halt nicht für Dynamite, sondern für Collision. Und das ist halt das Tag Team Match zwischen FTR und den Grizzled Young Veterans. Und ich bin mir gerade nicht sicher, oder beziehungsweise ich bin mir schon sicher, aber ich bin mir nicht sicher, was der langfristige Plan zwischen den beiden ist. Das Match hat aber zumindest bislang keine Stipulation bekommen, dass es irgendwie ein Number One Contenders Match ist oder ähnliches. Man hätte ja auch einfach das Non-Title Match zwischen FTR und den Veterans an den Spot in der Card bringen können und den Bucks einfach einen Tag freigeben, beziehungsweise später sind sie ja nochmal aufgetaucht. Und man hätte vielleicht ein Match gehabt, was mehr Spannung drin gehabt hätte, beziehungsweise aus dem Non-Title-Match einfach ein Number One Contenders-Match machen können, sodass man auch sagen kann, ja, das hat ja eine langfristige Relevanz, weil man damit das Titelmatch des nächsten Pay-Per-Views irgendwie aufbaut und man gönnt halt Yuta und Castagnoli einen freien Abend und die Bucks haben zumindest kein Match an dem Abend. Wäre vielleicht eine Alternative gewesen, hätte mich wahrscheinlich mindestens genauso interessiert, aber klar, Titel auf einer Karte sind immer irgendwas auf dem Papier Spektakuläres und die Bucks werden mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen TV-Zuschauer mehr anziehen oder zumindest dafür sorgen, dass die Zuschauer am TV bleiben, als jetzt vielleicht andere Teams, vorsichtig formuliert.
Ja, es ist in den letzten Wochen und Monaten schon auffällig, dass um die World Tag Team Championships kaum was passiert. Da sind die Trios-Titel ja noch gefälliger in den Shows dargestellt. Na, ich habe manchmal so den Gefühl, die Bucks tragen die beiden Gürtel nur, damit die Hosen nicht rutschen.
Ja, gefühlt schon, aber also da werden wir jetzt gleich im Einzelnen auch dazu kommen, weil die anderen Elite-Teilnehmer haben wir auch da. Generell wirkt es gerade sehr so, als wenn die Elite entweder auf die Rückkehr von Omega wartet oder auf sonst irgendwas anderes, aber alle vier von denen, beziehungsweise alle drei verschiedenen Titel von den Vieren, echt, ja, ächzen ja gerade so ein bisschen nach irgendeiner Storyline, beziehungsweise. Ein Jack Perry war jetzt in einer drin, aber dabei ging es halt nicht um seinen Titel. Deswegen, da wirkt es zumindest gerade sehr so, als wenn sie auf bessere Zeiten alle vier hoffen. Dann würde ich zum dritten Match übergehen. AEW American Championship in einem Singles-Match. Und auch da hat man wieder ein Champion versus Champion-Match so gesehen drin. Nämlich Will Ospreay gewinnt gegen Pac, der ja praktisch der dritte Trios-Champion ist aus dem eben genannten Team. Und auch hier haben wir wieder ein relativ langes Match gehabt mit über 20 Minuten. Wie gesagt, Ospreay verteidigt den Titel, um die Sache von dem späteren Verlauf der Show noch dazu zu nehmen. Ospreay hat danach noch Ricochet angesprochen im Interview, der kam auch noch dazu. Dann sind die beiden ein bisschen aneinander geraten, aber auch da gibt es jetzt noch keine große Ankündigung für die Weeklies. Der Aufbau, ja, oder
Nee,
möchtest du gerade
nee,
noch
nee,
über.
erzähl weiter, Entschuldigung.
Okay, der Aufbau zwischen den beiden war eigentlich relativ klar. Pac ist schon lange auf dem Papier der Number One Contender dieses Titels. Bei Dynamite gab es halt dann auch das eben schon angesprochene Six-Man-Tag-Team-Match zwischen dem BCC und halt eben Pac und der Conglomeration, wo halt dann auch Ospreay noch der dritte Part war. Und im späteren Verlauf der Ausgabe gab es halt noch Backstage einen Angriff von Pac auf Will Ospreay. Und ja, damit bin ich zu den, ja, wie soll ich sagen, Voraussetzungen des Matches fertig. Ab dann gebe ich jetzt gerade erstmal an dich ab.
So, ich muss mich vorausschauend mal entschuldigen, weil meine Nachbarin über mir gerade anfängt, wieder auf irgendwas rumzuhämmern. Also sollte das mit auf die Aufnahme kommen, so bitte ich das zu entschuldigen. Ja, das Match war für mich das erste wirkliche Highlight der Show. Na, also, weil das sind meine beiden absoluten Lieblinge bei AEW und die dann auch noch gegeneinander. Ein englischer Klassiker habe ich mir so aufgeschrieben. Also es konnte eigentlich nur ein geiles Match werden. Und es hätte jetzt auch nicht gepasst, wenn Pac den Titel gewonnen hätte. Auch wieder ingedenk dessen, was dann später am Abend noch passieren sollte. Will Ospreay bleibt International Champion und da ist der Titel auch im Moment erstmal gut aufgehoben.
Ja, ich bin ganz bei dir. Also es war mit Sicherheit eins der Matches of the Night. Ich glaube, mit dem Lights-Out-Match ist er natürlich schwierig zu vergleichen.
Ich habe einen anderen Favoriten.
Okay, dann kommen wir dazu auf jeden Fall gleich noch. Aber dadurch, dass es auch einer meiner, ba also die zwei sind, Moment, ich muss den Satz anders formulieren. Die beiden sind auf jeden Fall beide eine meiner Lieblinge. Das hat immer noch keinen Sinn ergeben, aber ich glaube, ihr wisst, wie es gemeint ist. Das Match fand ich saustark. Ich liebe das Tempo zwischen den beiden. Ich liebe den In-Ring-Style von den beiden. Also das war unfassbar gut. 20 Minuten, wirklich absolutes Top-Match. Mit dem Aufbau gleichzeitig für Osprey gegen Ricochet ist es natürlich ein bisschen unglücklich, weil es natürlich auch da naheliegend ist, dass du halt Osprey gegen Ricochet stellst, damit es halt da noch um einen Titel geht und dementsprechend konntest du den Osprey jetzt halt nur schwierig abnehmen. Generell hat Osprey ja bislang nur sehr wenig Niederlagen irgendwie gehabt, beziehungsweise noch weniger wurde er irgendwie gepinnt, hat aufgegeben oder sonst was. Deswegen auch hier war es natürlich ein Match oder ein Titelmatch mit einem größeren, längeren Aufbau. Aus anderen Gründen in dem Fall war es halt jetzt auch nicht so irre spannend. Soll mir in dem Fall egal gewesen sein, wenn man Sterne geben möchte, was wir eigentlich nicht tun, wäre es für mich auf jeden Fall ein 5-Sterne-Match. Ich hatte Riesenspaß dran. Einen Kritikpunkt habe ich und ich weiß nicht, ob er dir aufgefallen ist und da muss ich kurz auf David eingehen. Ich weiß nicht, ob er es im Podcast oder mir außerhalb des Podcasts gesagt hat, aber dass er öfter mal davon genervt ist, dass in Matches einfach es mittlerweile eine solche Finisher-Flut gibt. Das ist auch das, was ich im Intro schon angedeutet habe. Und dafür, dass es nur um einen Midcard-Titel geht, war es mir auch in dem Fall fast zu viel. Ich werde auch in anderen Matches drauf kommen, aber ich glaube, es hat am Ende jetzt drei Hidden Blades benötigt, um Pack zu besiegen. Und da bei allem Respekt, aber wir reden bei Pack über keinen Main-Eventer, weiß ich nicht, ob man das dann auch hier wieder so ein klares oder beziehungsweise so ein unklares 50-50-Booking bringen muss, dass er halt aus so vielem rauskickt. Ich habe ehrlich gesagt die zweite Hidden Blade, die 2, 3 Minuten vor dem Finish kam, auch schon gekauft. Hätte ich auch okay gefunden. Jetzt wurde es am Ende deutlich mit dem Styles Clash und der Hidden Blade hinterher. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das für ein drittes Match in einem Pay-Per-View notwendig ist, da schon so viel zu verfeuern, weil am Ende schadet es wahrscheinlich mehr den Finishern, also der Glaubwürdigkeit von denen, als es den Akteuren im Ring wirklich hilft.
Ja, also in der Chemie dieses Matches hat es mich jetzt nicht gestört, dass man natürlich das so aufbaut und dann so früh in der auf der Card bringt, so eine Abfolge. Da magst du recht haben, das hätte dann später wesentlich besser gepasst. Aber ja, es war halt ein Klassiker, ein Battle of the Generations hatte man ja, oder haben die deutschen Kommentatoren, ich habe ja mit deutschen Kommentar geschaut, da wurde das ja immer so tituliert, dass halt Pac ja die Generation vor Ospreay ist und dass beide halt eben aus England kommen und dass das so ein bisschen ein Battle ist. Und es sind beides Ausnahmeathleten, da verzeihe ich sowas schon mal.
Ja, also fürs Match, also im Match selbst hat es mich, glaube ich, auch nicht so wirklich gestört, halt nur wenn man so ein bisschen dieses Drumherum mit einbezieht. Ich habe das mit dem Battle of the Generations so gar nicht gehört, ich habe halt die englischen Kommentatoren gehabt. Finde ich aber ganz interessant, ich habe es gerade nachgeschaut, während du es gesagt hast, die beiden trennen eigentlich nur 7 Jahre, von daher ist es da schon
Ah
fast
ja.
spannend, von Generationen zu sprechen, aber das ist natürlich ein anderes Detail.
Deutscher Kommentar, ne?
Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Sollen wir direkt zum vierten Match weitergehen?
Aber immer doch.
Viertes Match: Chicago Street Fight. Chris Statlander mit einem Stokely Hathaway, der manchmal zugegen war, gewinnt gegen Willow Nightingale. Zum
Und
Aufbau lässt sich gleichzeitig viel, aber auch sehr wenig sagen, weil der Aufbau ist eigentlich durch die letzten Monate bekannt. Also theoretisch könnte man sehr viel sagen. Dadurch, dass jetzt aber die Woche davor, also letzte Woche, eigentlich nicht mehr wirklich was passiert ist, außer dass eine Sit-Down-Interview mit Renee Paquette, wo beide Damen anwesend waren, war jetzt eigentlich auch aus der Vorwoche nicht mehr so viel Neues oder so drin. Muss natürlich auch nicht sein. Die Story von den beiden ist geschrieben. Es ist bei weitem nicht das erste Match zwischen den beiden. Von daher war es okay. in der Vorwoche die Zeit, den anderen Matches zu geben, die einfach einen kürzeren Aufbau hatten. Hier kam halt einfach nicht so viel. Wie gesagt, alles vertretbar.
Das ist mein Match des Abends.
Weil das ist so sogar dein Match des Abends.
Okay. Weil das so überraschend geil war, das hätte ich von den beiden nicht erwartet, was sie da abgerissen haben.
Also ich muss auch sagen, ich fand das Match, ich würde nicht mal sagen, besser als erwartet, weil eine Willow besonders gezeigt hat, dass sie einfach diese Hardcore-Matches wirklich gut kann. Das Match ging ungefähr 15 Minuten. Es war relativ schon hart, muss man sagen. Das Finish mit dem Chokehold, das durch die Eisenkette verstärkt wurde, sah schon hart im TV aus. Ansonsten Tisch zum Einsatz, Reißzwecken, Mülltonne und so weiter. Man könnte jetzt kritisieren, beziehungsweise das habe ich auch online gelesen, kann es aber nicht ganz nachvollziehen, dass das Match wrestlerisch nicht besonders gut gewesen sein soll, aber wir reden über einen Streetfight, who cares?
Also ja, eben.
Für ein No-DQ-Match fand ich es wirklich unterhaltsam und auch eine überraschende Siegerin.
Ja, also wie gesagt, hat mich sehr überrascht und für mich jetzt, ich sage aber auch nur ein Müh über den anderen, ist das für mich das ja mein Match des Abends. Und am fiesesten fand ich den Spagat von Chris in die Thumbnails. Wo er wirklich so richtig einen schönen formvollendeten Spagat, also von vorn nach hinten, nicht zur Seite weggemacht hat und dann an neuralgischer Stelle genau in den Thumbnails landete. Aua.
Ja, das war wirklich brutal. Bei den Thumbnails bin ich halt immer so ein bisschen, ja, ein bisschen unentschlossen, weil einerseits bleiben die ja wirklich alle im Körper stecken, andererseits weiß ich nicht, ob die zumindest so ein bisschen gekürzt sind, dass sie nicht ganz so lang von der Spitze sind, die am Ende im Körper stecken bleiben. Aber man sieht ja immer noch, dass mehrere Thumbnails bei ihr in den Beinen oder so noch drin gesteckt haben. Und allein daran und an der Tatsache, dass sie ja in den Stiefeln stecken bleiben, merkt man ja, dass das nicht einfach nur Thumbnails sind, die gekürzt sind und dann, ja, mit ein bisschen Klebstoff oder so versehen sind, dass sie am Körper hängen bleiben, damit es so aussieht, als würden sie im Körper drin stecken. Aber dadurch, dass sie in den Schuh drin gehen, also im Schuh reingehen, in den Schuh reingehen, Entschuldigung für meine Aussprache heute, und in die Beine, aber nicht woanders hängen bleiben, heißt ja, dass sie zumindest irgendwie sich im Körper fixieren müssen. deswegen, ja, das war schon hart. Und das Geschrei von Chris Deadlander nach dem Spot, glaube ich, war auch nicht unehrlich.
Genau, ich anderorts habe ich gehört, dass einer, der es wissen muss, sagte, das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist dann immer, die Dinger am Ende wieder rauszuziehen. Und das hat ein Mick Foley gesagt. Also die meisten Schmerzen macht wohl das Rausziehen, nicht so sehr die Spots an sich.
Gut, dann glaube ich einfach mal, dass eine Chris Deadlander das im Nachhinein noch ganz gut hinbekommen hat. Aber ja, das Match war schon wirklich hart, sehr viel rausgeholt und vor allem ja, ich will gar nicht sagen dafür, dass es ein Frauen-No-DQ-Match war, weil besonders Willow Nightingale hat schon gezeigt, was sie alles kann. Aber zumindest, wenn man das mit anderen Divisions vergleicht, wo besonders Frauen-No-DQ-Matches oft sehr abgeschwächt sind, haben sie sich hier wirklich gar nichts irgendwie gegenseitig gegönnt, sondern hier haben sie wirklich ordentlich zugeschlagen. Die Frage ist, was kommt jetzt für Chris Deadlander? Weil eigentlich muss sie ja jetzt diesen Sieg mitnehmen, um irgendwas Größeres zu erreichen.
Eben, das Problem an der Sache ist, sie ist Heel und beide Einzeltitel bei den Damen werden im Moment auch von Heels besetzt. Also wäre da, dass sie jetzt auf einen der beiden Titel, TBS oder World Title geht, irgendwie unpassend. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du jetzt mit ihr? Du hast jetzt auch nie keinen Neuling, sage ich jetzt mal. Wo du sie als ersten Fädengegnerin oder als erste Fädengegnerin einsetzen kannst. Ja, das ist halt interessant, wie man mit Chris dann weitermacht, was die Zukunft jetzt für sie bereithält. Ich hoffe mal nicht, dass sie das Ding mit Willow jetzt weitergehen lassen, weil das ging jetzt lang genug. Die Sache ist jetzt entschieden und ich sag mal, das war auch ein würdiges Abschlussmatch. Chris ist jetzt aus der Story herausgegangen, fertig. Und dann gebt ihr was anderes. Ja, nur was eben.
Positiv kann man sagen, für die Chris Statlander hat sich jetzt so gesehen der Heel-Turn gelohnt, weil sie die Fehde gewonnen hat. Ich bin jetzt auch mal im Kopf durchgegangen. Das Problem ist halt, die beiden Singles-Championesses im Damen-Roster sind halt beides Heels. Das heißt, da wird eine Storyline schwierig, weswegen ich halt auch davon ausgegangen bin, dass Willow das gewinnt, damit sie halt gegen eine der beiden halt dann gestellt werden kann. Ich bin auch sehr zwiegespalten, was jetzt kommt. Ich bin auch ehrlich, ich erwarte gar nicht so irre viel. Ja, aber sowas wäre mir halt natürlich deutlich lieber, wenn du Chris Statlander, jetzt lass mir meine Heel-Face-Rolle so ein bisschen außer Acht, wenn so eine mit einem großen Pay-Per-View-Sieg jetzt eine Mariah May herausfordern würde und keine Queen Aminata oder ähnliches, ohne respektlos oder so zu klingen. Aber ich befürchte einfach, dass dieser Sieg jetzt ohne Konsequenzen bleibt und ja, also viel mehr als irgendwelche Mid-Card-Weekly-Fäden oder verlorenen Number One Contender-Matches da jetzt nicht kommen wird, was, wie gesagt, jetzt sehr, sehr schade. Was ich sehr, sehr schade fände, weil eigentlich muss man mit diesem Sieg jetzt mehr anstellen.
Ganz genau.
Dann, du klingst gerade so, als wenn wir mit dem Match durch wären, dann würden wir direkt zum fünften Match gehen.
Gehen wir.
AEW Continental Championship Four-Way Match. Kazuchika Okada gewinnt gegen Orange Cassidy, Mark Briscoe und Konosuke Takeshita. Der Aufbau war hier relativ unspektakulär bis nicht vorhanden, wenn man kritisch sein möchte. Bei Dynamite gab es noch eine Titelverteidigung von Okada gegen Kyle Fletcher. Danach gab es einen Staredown mit Takeshita. Komme ich jetzt gleich nochmal kurz dazu, warum mich das gestört hat. Bei Collision gab es dann drei Qualifying-Matches für das Titelmatch, nämlich Mark Briscoe gegen Lance Archer, Orange Cassidy gegen Brian Keith. Da nochmal kurz in Klammern, was dazu geführt hat, dass Jericho nicht seine 7.000 Dollar bekommen hat. Und Takeshita gegen Beast Mortos. Die Gewinner sind, glaube ich, relativ klar, wenn man sich das Titelmatch vom Pay-Per-View ansieht. Kurz noch, bevor ich es an dich übergebe, was mich halt daran wieder so ein bisschen stört, ist, warum bringst du bei Dynamite diesen kurzen Spot, dass du Okada gegen Takeshita aufbaust, um dann drei Number-One-Contender-Matches zu bringen, wo dann Takeshita wieder drin ist? Weil es erstens dazu führt, dass das Takeshita-Match wahnsinnig unspannend war. Und zweitens, wenn du schon irgendwie was zwischen zwei Leuten aufbaust, dann mach doch einfach ein Singles-Match draus. Und ich glaube, jeder wäre damit glücklicher gewesen. Das Einzige, was man vielleicht da jetzt noch mitmachen kann, ist jetzt nochmal eine Singles-Fehde zwischen Okada und Takeshita aufbauen. Aber ich verstehe nicht, warum man diesen Spot vorher bringt und dann diese Person halt dann in ein Qualifikationsmatch steckt. Ist jetzt nicht nur darauf bezogen, kommt bei AEW manchmal vor, kommt auch bei anderen Promotions manchmal vor. Aber diese Mischung aus Storyline-Gegner und hat sich das erkämpft, Gegner zusammenzubringen, sehe ich den Vorteil nicht drin. Hat für mich eher Nachteile. Jetzt überlasse ich dir alles, was du zu diesem Match sagen möchtest.
Okay, ich sehe das jetzt nicht so eng, aber es muss auf Okada gegen Takeshita rauslaufen. Das waren im, da hast du, das hast du auch beim Publikum gemerkt, wenn die beiden alleine sich im Ring gegenüberstanden, dass da war die Spannung besonders hoch. Und Takeshita ist in diesem Match der Einzige gewesen, der den Rainmaker nicht fressen musste.
Das Detail ist mir nicht mehr aufgefallen.
Ja, genau. Nee, er ist der Einzige, der den nicht nehmen musste. Und das wird jetzt für die Zukunft interessant. Wie bauen sie Takeshita gegen Okada auf? Auch hier wieder beides eigentlich Heels. Wie macht man das? Na, aber das wird eine richtig geile Fehde, die beiden gegeneinander. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die in Japan schon mal groß was miteinander zu tun hatten. Da war Okada ja eigentlich immer bei New Japan und Takeshita bei DDT. Da gab es ja, glaube ich, jetzt, man möge mich da eines Besseren belehren, keine größeren, ich sag mal, Berührungspunkte, sagt man, genau. Aber Takeshita ist halt auch so ein Ass, der hat ja jetzt, ich glaube, er war ja der beim zurückliegenden G1, der da am besten einen Eindruck gemacht hat. Er hat es am Ende nicht gewonnen, aber er war wohl der mit der durchweg besten Leistung. Und Okada, wissen wir alle, was er zu leisten imstande ist. Man muss ihn endlich von dieser, Entschuldigung, dämlichen Elite-Sache befreien, dass er wieder der Rainmaker sein kann, der in Japan auch schon war.
Ja, stimme ich zu. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, auch versucht nachzuschauen. Ich glaube, das war jetzt das erste Aufeinandertreffen von den beiden im Ring. Also, so dass es halt noch kein Singles-Match zwischen den beiden gab.
Ich sage mal, es gibt ja einen Tag nach dem Wrestle Kingdom gibt es ja eine Joint Show, also sozusagen das japanische Gegenstück zu Forbidden Door, ne?
Okay. War mir jetzt gar nicht bewusst, aber ja.
Ja, da, doch, doch. Ne? Ich glaube, da ist auch wieder so mit Stardom und New Japan und AEW und so. Und das soll am 5. Januar stattfinden. Die beiden auf der Matchcard, das erste Singles-Match Okada gegen Takeshita und dann richtig japanischer Stil.
Er
Die
muss aber noch
Reise.
4 Monate mit den beiden strecken.
Naja, es ist ja jetzt erst, ist es ja erstmal vorbei. Man kann das ja so langsam aufbauen. Vielleicht jetzt, dass die beiden dann jeweils in ihren Gruppierungen nicht mehr ganz so glücklich sind. Dass jetzt zum Beispiel ein Takeshita sagt, ey, sag mal, Don Callis, was ist das hier eigentlich für eine Pfeifentruppe? Eigentlich gewinnt ihr hier gar nichts und du hältst mich hier nur unten. Mach mal deinen Scheiß allein. Du bist nur ein Klotz am Bein, irgendwie sowas, ne? Ja, aber du hast schon recht, sind 4 Monate, aber das wäre zumindest so ein Event, wo man das große erste Singles-Match der beiden gegeneinander dann gut auf die Karte packen könnte. Das wird, glaube ich, auch die japanischen Fans dann grandios ziehen.
Definitiv. Also auf das Match hatte ich auf jeden Fall auch sehr Bock. Grundsätzlich glaube ich auch an der Ansetzung jetzt von All Out merkt man auch einfach, dass Okada die Continental Championship auch eigentlich nur trägt, damit jeder in der Elite einen Titel hat, weil ich kann mich auch gerade ehrlich gesagt nicht an eine wirkliche Storyline zwischen Okada und irgendwem anders erinnern in seiner Regentschaft. Und auch das habe ich gerade mal kurz nachgeschaut. Er hat halt den Titel halt auch schon im März gewonnen. Das ist jetzt fast ein halbes Jahr her und ich kann mich halt wirklich nicht so wirklich an eine Storyline erinnern. Ich glaube, er hatte mal das eine Match gegen Pac bei Dynasty oder so. Aber ansonsten ist halt dieser Titel absolutes Beiwerk.
Ja,
Und deswegen auch da hoffe ich, dass halt irgendwann für einen Okada, für diesen Titel einfach irgendwann, sei es Omega oder wer auch immer, halt dieses ganze Geschehen ein bisschen auflöst. Ja, Okada kann dann was anderes machen, der Titel kann vielleicht wieder Relevanz bekommen, beispielsweise einem Daniel Garcia geben, wie eben schon gesagt, der könnte nämlich mehr gebrauchen. Das Match und alles drumherum war, also Storyline-technisch wahrscheinlich so ein bisschen das Lowlight der Show, Wrestling-technisch hätte ich gesagt, war es ein okayes, gutes Four-Way-Match, aber es ist halt schwierig, in 15 Minuten bei 4 Leuten da jetzt irgendwie Leute groß glänzen zu lassen.
Ja, es ist traurig, weil bei AEW zeichnet sich Okada bisher dadurch aus, dass er oder ist dafür am ehesten in Erinnerung, dass er wie ein pubertierender Teenager sabbert, wenn Mercedes Moné vorbeikommt.
Ja,
Ne?
oder zumindest seine Momente, wenn er Bitch sagen darf, ist manchmal
Ja,
ganz witzig.
oder das halt, ne?
Auch
Aber
da noch vollständigkeitshalber gesagt, auch hier hatten wir mit Mark Briscoe wieder einen aktuellen Titelträger als Herausforderer. Er ist ja Ring of Honor World Champion. Ist in dem Fall jetzt nicht so wichtig, aber auch da kann man zumindest sagen, nimm doch andere Leute anstatt schon vorhandene Titelträger.
ja, ist ja nicht so, dass AEW nicht ein überbordendes Roster hätte, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall. Also auch da hätte man, glaube ich, irgendwie wen anders nehmen können. Gut, aber wie gesagt, das Match war halt auch nicht so wirklich relevant, dass der Spot wem anders so wirklich gut getan hätte.
Ja, aber es wäre, ich sag mal, er ist ein World Champion, auch wenn von einer der, tut mir leid, jetzt war Ray Trans unbedeutendsten World Title im Moment, aber da hättest du auch andere Leute reinpacken können. Hätte jetzt nicht gestört.
Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu 100% zu. Dann das sechste Match, was wir hatten. AWTBS Championship Singles Match. Camille war vom Ring verbannt. Sie kam auch während des Matches nicht dazu. Mercedes Moné gewinnt gegen Hikaru Shida. Und das ist auch für mich wieder ein Match mit einem relativ kurzen Aufbau, was ich auch in der Form nicht zwingend gebraucht hätte. Wie eben ja schon gesagt, Hikaru Shida hat sich das Match durch ein Namor Contendership Four-Way-Match war es, meine ich, vor 2 Wochen gesichert. Bei Dynamite hat er noch Christopher Daniels verkündet, dass halt Camille vom Ring verbannt ist. Und bei Collision hatten wir dann noch das Match mit Hikaru Shida gegen Deonna Purrazzo. Und da nochmal kurz in Klammern gesagt, Deonna Purrazzo hat extra bei Dynamite noch ein Videopaket über sich bekommen, was nicht oft der Fall ist, was keine Selbstverständlichkeit ist. Ich verstehe das Booking nicht. Wieso hat man diesen Platz in diesem Match nicht Thunder Rosa gegeben, die diese Storyline gewonnen hat? Aber ist vielleicht jetzt auch alles ein bisschen zu viel verlangt danach. Also bei Collision nach dem Match gab es noch einen kurzen Brawl mit Mercedes Moné. Ja, Match war nicht so unfassbar gut aufgebaut. Das Match hätte ich auch nur an sich als eher durchschnittlich betitelt. Oder hast du hier deutlich mehr drin gesehen? Vielleicht eher wrestlerisch das Lowlight der Main-Show.
Würde ich jetzt auch so sagen, das war auch mein Lowlight der Main-Show. Ich sag mal, Shida ist als Mit-Rekord-Championess, was den World-Title angeht, also sie ist ja genauso wie Toni Storm dreifache Championess und immer noch die den Titel am längsten am Stück gehalten hat, sage ich mal, ist sie jetzt als Herausforderin glaubhaft, aber auch ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Mercedes den Titel da dann gegen sie verliert. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie das da weitermachen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn sie dann das Saraya-Problem schnell abgehakt hat, dass zum Beispiel eine Jamie Hayter die nächste große Herausforderin für eine Mercedes Moné werden könnte.
Die wird zumindest gerade ja auch sehr gut aufgebaut, hat jetzt ja kein Match gegen Saraya bekommen beim Pay-Per-View. Das wird es wahrscheinlich dann jetzt irgendwann in den Weeklies geben. Dann wäre es aber zumindest halt auch jemand, der halt irgendwie aus einer Storyline kommt, aufgebaut wäre und man halt dann entweder gegen Mariah May oder gegen Mercedes Moné ganz gut bringen könnte. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu 100% zu. Was gibt es den Menschen noch groß zu sagen? Also das Ende war ein bisschen seltsam vielleicht. Also Mercedes Moné greift außerhalb des Rings nach dem Kendo-Stick, den nimmt sich dann aber Shida selbst. Im Ring hadert sie dann damit, den einzusetzen, macht es nicht und verliert daraufhin das Match. Also, ja, hat eine Hikaru Shida, wenn man da jetzt ein bisschen Logik rangeht, vielleicht nicht so clever gehandelt. Und auch da vielleicht noch zu sagen, eine Sache, die ich da wieder ein bisschen komisch finde, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, ich habe es mir zumindest so aufgeschrieben, ich glaube, auch da gab es wieder 2 Katanas von Shida, die durchgegangen sind. Bin ich mir nicht 100% sicher, habe ich aber zumindest in meinen Notizen stehen. Weiß ich halt nicht, ob das in so einem nicht sonderlich bedeutsamen Match notwendig ist, halt so viele Finisher zu zeigen. Ist aber einfach vielleicht ein persönliches Problem von mir.
Ja, ist bei mir jetzt im Allgemeinen untergegangen, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, weil ich das Match wirklich auch als das Schwächste in der Main-Show angesehen habe. Wenn man jetzt bedenkt, was die letzten beiden Matches dann noch gebracht haben.
Ja, das auf jeden Fall. Also es hat einfach den Spot bekommen. Ja, es war ja nicht mal der Dead-Spot, weil davor eigentlich auch nicht so viel passiert ist, aber war auch dann ja am Ende nur das Match, was die beiden wirklich relevanten Matches des Pay-Per-Views eingeleitet hat. Das 7. Match und der so gesehen Main-Event der eigentlichen Show um die AEW World Championship, Bryan Danielson gewinnt gegen Jack Perry. Auch da kurz gesagt, was ist noch passiert bei Dynamite? Entschuldigung. Gab es noch, tut mir leid, ich habe einen Frosch im Hals.
Alles gut, trink erstmal einen Schluck.
Jack Perry wollte unbedingt mal mit Danielson im Ring stehen, hat er gesagt, jetzt möchte er seine Karriere beenden. Da gab es ja, wie gesagt, die kurze Promo zu, auch da jetzt nicht so unfassbar viel Neues, muss auch nicht zwingend. Bei Collision bzw. Rampage war ein fließender Übergang, gab es halt das eben auch schon angesprochene 8-Man-Tag-Team-Match von BCC und der Elite. Und das ist ja im Grunde genommen das, was jetzt letzte Woche noch passiert ist zum Match an sich. Wir klammern mal kurz das, was danach passiert ist, noch aus und versuchen das als zwei separate Dinge zu behandeln, weil sonst, glaube ich, wird das sehr unübersichtlich. Das Match ging eine knappe halbe Stunde. Es war wirklich sehr, sehr stark. Auch da wieder, wenn man ganz kritisch negativ ist, war auch vielleicht ein bisschen zu viel 50-50-Booking wieder in dem Match drin, aber das, wie gesagt, ist vielleicht auch eher ein Problem, was nur ich sehe. Match endet damit, dass sich praktisch Jack Perry mit ausgestreckten Armen im Ring hinkniet und ich glaube, das insgesamt dritte Busaiku-Knee hat dann gereicht, um das Match zu gewinnen. Also auch da wieder mehrere Finisher. Damit möchte ich aber gar nicht sagen, dass das Match nicht gut war. Das Match war sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Jack Perry hatte einige dominante, ja, nicht mal nur Momente, sondern halt Spots einfach in dem Match gehabt. Am Ende gewinnt Bryan Danielson. Während des Matches gab es ja auch noch den Eingriff, als der Ringrichter zu Boden ging, dann noch die Bucks dazu kamen, den EVP-Trigger gezeigt haben. Auch da hat das dann aber nicht für den Sieg von Perry gereicht. Die Bucks wurden dann vertrieben vom restlichen BCC. Ja, so viel zum Match. Ich war damit eigentlich sehr zufrieden. Das Beste, was man aus einer Stipulation rausgeholt hat, die aus diversen Gründen sehr unspannend war, war ich aber trotzdem eigentlich mit sehr zufrieden, war, fand ich sehr unterhaltsam.
Ich fand das Match auch sehr unterhaltsam, war jetzt nicht mein Favorit des Abends, ne? Also das würde ich vielleicht so an dritter oder vierter Stelle sehen. Aber es wusste zu unterhalten. Hat mich jetzt auch nicht gestört, dass man Jack Perry jetzt so stark darstellt, weil mit ihm scheint man dann ja auch was vorzuhaben. Er hat ja seit seinem Gesinnungswechsel auch einen steilen Aufstieg genommen. Und was mich jetzt gefreut hat, er hat seinen besonderen Entrance gehabt. Na, also das ging ja mit einem Video los, wie er da mit seinem Scapegoat-Truck vorfuhr. Die Bucks haben ihn schon erwartet, haben die Goat-Maske dabei gehabt, der andere den Titelgürtel und dann ist noch fast ein Bataillon an vermummten, behelmten Security-Leuten da gewesen. Ich frage mich gerade, vor was wollten die den schützen? Na, ja, das fand ich nicht schlecht und Daniel Bryan jetzt wahrscheinlich so im Herbst seiner Karriere, im letzten großen Run, den er jetzt als World Champion hat, dass man ihn den Final Countdown Theme lässt. Den hat er auch diesmal wieder gehabt. Dann ein sehr gutes Match, wo beide zu gefallen wussten. Und dass jetzt Jack Perry nicht die Karriere von Bryan Danielson beendet, war auch klar. Aber das Ende war so gestaltet, dass er auch ein Jack Perry jetzt nicht groß Schaden aus der Niederlage nimmt.
Bin ich ganz bei dir. Also Jack Perry, den man ja, wie würde man ihn beschreiben, oberer Mid-Kader, Upper-Kader, hält fast 30 Minuten gegen Bryan Danielson durch. Das ist auf jeden Fall positiv. Man kann ja sogar noch sagen, dass extra das Finish ja so gestaltet war, dass Jack Perry ja schon in Anführungszeichen fast absichtlich verloren hat. Also er hat ja keine Gegenwehr gezeigt, obwohl er wahrscheinlich die hätte noch zeigen können, möglicherweise. Also auch da, Jack Perry hat immer noch seinen Midcard-Titel, also TNT-Titel, kann da jetzt weiterhin dominant irgendwie den verteidigen, hoffentlich besser oder in mehr Storylines, als es Okada tut. Und Jack Perry ist nach wie vor auf dem Weg nach oben. Da würde ich jetzt auch hier gerade keinen wirklichen Knicks drin sehen.
Nö, eben ganz genau. Ja, dann das wesentlich Interessantere war ja das, was dann nach dem Match passierte.
Ganz genau. Zunächst kommt nämlich erst Killswitch in den Ring und schlägt Danielson nieder. Dann kommt die Patriarchie raus und es sieht so aus, als
wobei, wenn ich kurz einhaken darf, ja. Der Moment, wo Killswitch im Ring war, Jack Perry saß ja noch in der Ecke. Das war auch sehr schön, als die beiden sich dann kurz noch angeschaut haben. Man weiß ja hier damals Jurassic Express, ne? Jungle Boy Jack Perry und sein Dinosaur, der Luchasaurus, war nicht schlecht, fand ich in dem Moment.
Ja, ich fand es auch sehr gut, dass sie es zumindest aufgegriffen haben, viel mehr als den Blickkontakt hätte man wahrscheinlich in dem Moment auch nicht machen können, weil es halt nun mal um andere Dinge in dem Moment ging. Nämlich Christian Cage hat halt dann angedeutet, dass er seinen Contract einlösen möchte. Er hat ja immer noch die Möglichkeit, jederzeit ein Titelmatch zu bekommen. Aber dann gab es zunächst den Save von Moxley, Marina Shafir und dem restlichen BCC.
Stop. Ja. Marina Shafir war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Es waren Moxley, Wheeler, Peck und Castagnoli.
Okay, ich hatte noch das Bild vor Augen, wie sie dann mit dabei stand, aber dann ist sie wahrscheinlich erst dann danach dazugekommen. Dann Schande über mein Haupt. Jedenfalls gab es dann den Turn des BCC, als eigentlich Danielson in den Armen von seinem langjährigen Weggefährten John Moxley lag, gab es dann aber trotzdem die Attacke. Ich glaube, zunächst war es Castagnoli, der den ersten Schlag gelandet hat.
Genau, Castagnoli hat Danielson niedergeschlagen. Der war dann auch gar nicht so sehr ausgenockt, sondern hat einfach da gekniet und Castagnoli mit einem Blick angeschaut und gesagt, was ist denn hier jetzt los, was soll das? Und dann kam Moxley von hinten, zieht Daniels eine Plastiktüte über und versucht ihm die Luft abzuwürgen.
Ja, den Spot fand ich so ein bisschen aus der Vorbildfunktion des Wrestlings ein bisschen schwierig, einfach weil es ja bekannt ist oder hin und wieder vorkommt, dass Kinder und Jugendliche Dinge nachahmen, die sie im Fernsehen sehen, und Plastiktüten über Köpfe ziehen ist halt nun mal nicht ungefährlich und sehr leicht nachzustellen, weil man im Grunde genommen dafür nur eine Plastiktüte braucht, dass es schnell passiert. Weiß ich nicht, ob das zwingend notwendig ist, wäre ich zumindest ein wenig vorsichtiger, als jetzt damit umgegangen wurde, vor allem, weil er ja auch nicht nur kurz diese Tüte über dem Kopf hatte, sondern wirklich ja gefühlte 2 Minuten. Da gibt es jetzt viele Sachen, über die man sprechen kann. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Also erstmal, was man noch dazu sagen muss, Wheeler Utah wirkte nicht eingeweiht in diesen Turn und auch nicht sonderlich glücklich über diesen Turn.
Den hat Peck dann zurückgehalten. Es schien jetzt aber auch nicht, dass er jetzt total dagegen, er war einfach nicht, die anderen haben ihm nicht erzählt, was passieren würde. So hält man sich die Geschichte noch offen, ob er sich dann dem in Anführungsstrichen neuen BCC anschließt oder dann auch aus der Gruppe geworfen wird.
Ja, das wäre jetzt halt auch mein Gedanke, weil man muss ja immer noch sagen, er ist ja zusammen mit Castagnoli und Peck Trios Champion. Das heißt, entweder ist jetzt die Möglichkeit, dass jetzt ein Utah so in Anführungszeichen manipuliert wird, dass er sich halt dem neuen BCC anspricht, wie du gerade gesagt hast. Oder es gäbe im Grunde genommen einen Split innerhalb eines Stables, was gerade Titel trägt. Deswegen hätte ich fast gesagt, dass ein Utah mit Heel-Turn ist wahrscheinlicher, weil sonst wüsste ich nicht, wie man halt das Problem löst, dass du einfach Champions hast, die untereinander verkracht sind.
Ja, okay, es sind aber auch nur die Trios-Titel. Who
cares? Das ist auch richtig.
Aber es wäre ja schon logisch, und dann kann man Bryan Danielson nach und nach gegen die Verräter stellen, die nach und nach abfertigen lassen. Und ganz zum Schluss, das ist meine Prediction, wird es John Moxley sein, der Bryan Danielson den Titel abnimmt, ihn in die Vollzeitrente schickt. Er hat ja gesagt, meine Vollzeitkarriere ist dann vorbei, wenn ich den Titel verliere. Er hat ja nicht gesagt, dass er überhaupt nicht mehr antreten wird, sondern der erstmal seine Nackengeschichte in Ordnung bringen wird und dann wird er zur besonderen Verwendung, sage ich jetzt mal, dann wahrscheinlich für In-Ring-Sachen noch bereitstehen. Und Mox ist jetzt lange nicht mehr Champion gewesen, wäre dann mit 4 Titelregentschaften auch eindeutig wieder ganz oben angekommen.
Ja, das wäre ja dann ungefähr auch das, was ja David und ich in der Vorwoche auch schon dann predicted haben, dass Moxley früher oder später halt dann Danielson den Titel abnimmt. Dass die beiden jetzt so schnell aufeinandertreffen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, also wir sind ja in der Vorwoche davon ausgegangen, dass es eher ein Match für World's End gibt und dass halt dann so gesehen die Welt oder die Karriere von einem Danielson halt dann mit dem Pay-Per-View zu Ende geht, um halt so ein bisschen in dem Gimmick des Pay-Per-Views drin zu bleiben. Das klingt jetzt aber erstmal danach, dass dieses Match früher kommen sollte als erst in 3,5 Monaten.
Naja, muss ja nicht. Also einmal, um der Vollständigkeit halber einzuführen, als sie ihm dann da die Plastiktüte übergezogen haben, dann tauchte Marina Shafir auf. Na, in dem Moment, also als klar war, dass da der Verrat war. Und es kann ja so sein, Mox hat ja keine Hektik. Also ich sag mal, es kann ja so sein, dass jetzt Bryan Danielson, wenn er dann wieder in Anführungsstrichen fit ist, dass er dann sagt, ich will Rache, ich will dich. Mox und Mox macht dann den klassischen Heel-Move. Beweis dich erstmal hier. Da hast du einen Judah, da hast du einen Claudio, da hast du einen Pack. Die Früchte, da, gegen die versuchst du dich vorher erstmal, in Titelmatches vielleicht. Und wenn du die alle besiegt hast, dann kannst du nochmal nachfragen, ob ich gewillt bin, gegen dich anzutreten. Dass man es irgendwie so aufbaut. Und das kann man dann ja schon gut über 3,5 Monate dann bis World's End ziehen. Na, wenn man jetzt diese Matches jeweils, wenn es auch dann World-Titel-Matches sind, irgendwie auf Pay-Per-View-Cards packt oder auf größere Shows. Und zwischendurch hat ja zum Beispiel Danielson auch noch bei Grand Slam auch noch ein Derby vor der Brust, den ja ein Mox auch andauernd adressiert. Vielleicht will er den ja auch in seine neue Gruppierung da reinholen. Mal abwarten, ob die weiter BCC heißen wird. Nee, und ein Christian Cage ist ja auch noch da. Der wird ja vielleicht auch irgendwo eincashen. Also da hat man noch genug Sachen, die man bis World's End noch machen könnte.
Grundsätzlich würde ich dir da voll und ganz zustimmen, dass da auf jeden Fall Potenzial für genug Stoff drin ist. Es würde aber dann gleichbedeutend mit, und das ist halt die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie überbrückst du halt die beiden Pay-Per-Views bis World's End? Weil das ja gleichbedeutend ist, dass, also wenn du Danielson gegen Pack oder so stellst, weiß ich nicht, ob das ausreichen würde, ob dass das ein Pay-Per-View-Headline, weil ja allermeistens der World-Title der Männer der Main-Event ist. Wenn wir jetzt nicht gerade sowas wie Anarchy in the Arena oder sowas haben, ist es ja in allermeisten Fällen der World-Title. Und da weiß ich nicht, ob man damit zwei Pay-Per-Views mit füllen kann, weil das ist die einzige Frage. Hätten wir jetzt bis dahin kein Pay-Per-View mehr, hätte ich gesagt, klar, gar kein Problem, kriegen wir hin. Gibt es genug Matches, gibt es genug irgendwie ja, Storyline-Achsen, die man erzählen kann. Oder ja, Cash-Ins, die möglich sind. Wäre ich dann ganz deiner Meinung. Ich frage mich halt jetzt nur so ein bisschen, wie will man Wrestle Dream und Full Gear überbrücken, wenn man nicht ein mögliches World-Title-Match auffährt. Deswegen hätte ich fast gesagt, dass man das Match gegen Moxley vielleicht schon November Full Gear bringt. Und dann endet schon die Karriere von Danielson. Oder man macht halt schon mal ein erstes Match zwischen den beiden, aber dann gibt es halt irgendwie keinen eindeutigen Sieger, sei es durch einen Eingriff oder Danielson gewinnt das erste Match oder Time Limit Draw oder ähnliches. Also ja, wie gesagt, ich bin an sich sehr
Ja,
deiner Meinung, dass es in der Theorie möglich ist. Die Pay-Per-Views, glaube ich, sind da für mich noch so ein bisschen in der Hürde in dem Gedankengang.
Ja, ich frage mich, was so Time Limit Draw oder ein Sieg von Danielson angeht, wird für mich dann aber schwierig, weil Moxley halt seine Gruppierung hinter sich hat und die scheinen ja auf Regeln zu scheißen. Entschuldigung, wenn ich das Wort mal so benutze. Da kannst du auch nicht erklären, wie ein Danielson dann Mox besiegen sollte. Da werden die ankommen und Danielson vorher aber nach Strich und Faden fertig machen, sodass ein Mox dann leichtes Spiel hat, also klassisches Heel-Booking. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das dann glaubhaft ablaufen sollte, dass Bryan Danielson da gewinnen könnte, wenn er sich jetzt nicht selbst Leute um sich schart, die dann als Gegenpol zu den, zum, ich nenne sie mal weiterhin BCC, agieren könnten.
Ja, also es wird auf jeden Fall spannend, wie sie es irgendwie erzählen wollen, wie sie es überbrücken wollen. Das werden wir in den nächsten Wochen rausfinden. Den letzten Punkt, den hast du jetzt natürlich schon halb angesprochen, aber du warst jetzt zumindest letzte Woche nicht im Podcast, als wir dann die Rückkehr von Mox angesprochen hatten. Was waren darauf deine Reaktionen, vor allem jetzt auch so auf seine beiden ja, Promos, die er gehalten hat, die ja auch so ein bisschen kryptisch waren, wo wir auch schon, ja, David und ich in der Vorwoche ein bisschen rumgerätselt haben, wen er damit genau meint und was er damit im Detail meint. Wie war so deine Reaktion darauf?
Also meine Reaktion war, Mox und BCC ist Geschichte. Der macht jetzt sein eigenes Ding. Ne? Also insbesondere, weil er auch Marina da im Schlepptau hatte und alles, was ihm vor die Flinte kam, erstmal verprügelt hat. Es ist natürlich jetzt die Frage, was meint er damit, es ist nicht mehr eure AEW, hat er ja dann zu Schiavone im Ring gesagt.
Glaubst du an Shane McMahon?
Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Ne, aber was soll denn so ein dominanter Heelstheel, der die Macht ergreifen will, dann noch bringen? Es gibt die Elite, obwohl die durch ihre Niederlage bei Blood and Guts eigentlich auch schon wieder obsolet ist. Na, dann werden die Bucks plötzlich doch Faces, weil sie jetzt die Company gegen den BCC verteidigen müssen. Und wie passt dann Tony Khan noch rein? Nee. Da muss ich mal, weiß ich nicht, wie sie das auflösen wollen. Ja, und es ist natürlich die Frage, warum adressiert ein Moxley dann Darby Allin? Will er ihn mit in seine Gruppierung holen oder will er ihn abfertigen, weil er ihn als größte Gefahr ansieht? Gerüchteweise sagt man ja, dass man vielleicht Darby doch eher früher als später auch zum World Champion bringen will, dass es zumindest solche Überlegungen im Moment gibt.
Ja, also ich glaube, du klingst ähnlich wie wir in der Vorwoche, so ein bisschen überlegen in verschiedene Richtungen.
Das große Fragezeichen im Gesicht.
Ja, bei einem Darby Allin ist natürlich auch noch der Hintergrund, dass er jetzt ja immer noch vorhat, dann im Frühling 25 auf den Mount Everest zu steigen. Das heißt, auch da wird er dann die ein oder andere Woche in den Shows fehlen, also puncto Darby Allin zum World Champion machen. Wird entweder eine kurze Regentschaft oder wird noch bis Mitte 25 warten müssen. Deswegen, ja, es ist immer so blöd aus Podcast sich zu sagen, aber viel mehr als warten bleibt uns halt nicht übrig, was uns jetzt in den nächsten Wochen erzählt wird. Da wird es mit Sicherheit jetzt am Mittwoch bei Dynamite aber schon weitergehen. Ich glaube, das ist so der große Aufhänger, den wir erwarten dürfen. Wenn wir dazu jetzt nichts mehr zu sagen haben, dann können wir auch zu dem inoffiziellen Main Event des Abends gehen.
Zum letzten Match des Abends. Sehr
Genau.
gerne.
Achtes Match des Abends, der Main Show, Lights Out Unsanctioned Steel Cage Match. Über 30 Minuten hat es gebraucht, bis dann Hangman Adam Page gegen Swerve Strickland via K.O. gewonnen hat. Hier gibt es auch erneut viel zu sagen, was im Match passiert ist, aber auch noch, was davor in der Weekly passiert ist. Viele haben es das Segment des Jahres beschrieben, oder viele haben es so genannt. Bei Dynamite wird Swerve gezeigt, wie er das Haus seiner Kindheit gekauft hat, durch das Geld, was er durch seinen neuen AEW-Contract verdient hat. Doch im Main Event, beziehungsweise im letzten Segment der Show, sollte es eigentlich zur Vertragsunterschrift für deren Match kommen. Swerve saß im Ring, Hangman aber nicht, der kam auch nicht dazu, sondern es wird gezeigt, wie Hangman in dem Haus rumläuft, setzt sich vor das Haus, zündet es an und es geht in Flammen auf.
Und er sitzt in einem Ohrensessel und während hinter ihm das Haus abbrennt, trinkt er erstmal genüsslich einen Whisky.
Also es war, wie gesagt, für viele vielleicht das Segment des Jahres, bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Hat aber zumindest,
Gehe ich mit.
okay, hat aber zumindest zu einem der seltenen Pay-per-view-Main-Events geführt, die kein Multi-Man-Match sind, beziehungsweise es auch um keinen Titel geht, wie eben schon gesagt, ist das relativ selten. Die beiden haben den Spot bekommen. Das Match an sich war absolut irre, wie zu erwarten. Also es gab so viele Spots, die wahnsinnig brutal waren. Also das Match hat schon angefangen, dass eigentlich deren beiden Köpfe zerschmettert werden sollten durch den herunterfahrenden Cage. Es wurden versucht, Familienbilder ins Gesicht zu tackern. Der Zementblock, auf den es dann, ja, wo dann
Vertebrator gab.
praktisch beide einmal mit dem Rücken drauf gelandet sind. Ein Tisch ging zu Bruch. Ein Holzpflock, was aus den Ruinen des Hauses, oder der aus den Ruinen des Hauses stammt, wurde eingesetzt. Und der Chair-Shot zum Schluss. Ich glaube, wenn man auf den Rücken von Hangman geguckt hat, hat das Bände über dieses Match
Der
erzählt.
ist einmal mit dem Rücken über die Kante von diesem Stein geschrappt und dann
Ja.
hat man gesehen, das ist ein echter Stein.
Ja.
Und am fiesesten war natürlich, Also man muss zu Anfang sagen, das war dann Prinz Nana, der beide noch gerade rechtzeitig in den Ring geschoben hat, bevor sie da vom Cage irgendwie geköpft werden, möchte ich jetzt mal übertreiben. Und Nana hatte vorher auch so allerlei Dinge schon in den Ring geschoben, auch eine, ja, ich sag mal, ein Werkzeugkasten, kann man das, glaube ich, über umschreiben. Da haben sie dann auch allerlei Dinge, zum Beispiel den Tacker rausgeholt. Oder zum Schluss holt Hangman dann eine Spritze raus und sticht die Swerve von innen in die Wange und die kam draußen nicht wieder raus. Und dann tut er so, als ob er da was reinspritzt und das hat dann Swerve dann final das Bewusstsein geraubt, wodurch er dann am Ende das Match auch verloren hat. Also das war. Der Ref hat dann das Match von sich aus gestoppt, weil er sagte, 12 kann nicht mehr weitermachen. Und das war also eines der brutalsten Matches der letzten Jahre.
Definitiv. Also auch bei dem, ich habe es jetzt eben Zementblock genannt, oder
Es
der Steinblock.
war ein Ytongstein.
Okay. Habe ich mich auch schon gefragt, als der rausgeholt wurde, ob das dann einfach ein sehr gut designter der Stein aus, also kein richtiger Stein ist, sondern halt irgendwie ein Kunststoff oder so, der einfach nur sehr glaubwürdig aussehen soll. Aber ja, da ist wirklich Hangman immer gut drüber geschrappt und als dann auch wirklich Swerve dann wirklich so, also mit so viel Impact mit dem unteren Ring drauf gelandet ist, da ist bei mir aber auch wirklich, hat sich alles zusammengezogen. Und auch bei dem Spritzen-Spot habe ich auch wirklich ganz intuitiv einfach wie bei einem Horrorfilm weggeguckt, weil ich einfach dachte, boah, das kann ich gerade nicht sehen.
Da hast du gemerkt, nee, ups, der Stein ist echt.
Ja, also das war, hui, ja, das war auf jeden Fall Lights Out Unsanctioned, in der pursten Form. Kleiner Kritikpunkt. Bei dem, als das erste Mal Hangman diesen Werkzeugkoffer aufmacht und den Tacker zunächst rausholt, sollte die Regie nicht eine Kamera wählen, die von oben in diesen Koffer reinguckt, weil da hat man schon den Block oder den Stein halt einfach gesehen. Was ein bisschen unglücklich ist, bei gefühlten 20 Kameras in der Halle, genau die zu nehmen, die so ein bisschen einen späteren Spot spoilert. Aber ja, Kameraperspektiven und Regie ist immer so eine Sache, weil bei zwei, drei anderen, vor allem Multiman-Matches, kam schon öfter mal vor, dass dann Cover angesetzt wurde und man hatte dann wirklich im TV gesehen, wie jemand am Ring gewartet hat, damit er halt einfach daraus einen Nearfall machen kann, indem er
Ja,
halt das Cover spät beendet. Schwierig.
die Regie oder die Kameraregie oder Regie im Ü-Wagen bei AEW ist ja auch so ein leidiges Thema, fast so alt wie das tolle Booking der Damen-Division.
Ja, also damit hat man sich nicht immer einen Gefallen getan, aber ist, wie gesagt, ist nur ein Detail, was vielleicht irgendwie in Zukunft besser gemacht werden könnte. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich mir auch notiert habe, der Chairshot am Ende, der ja wirklich unprotected einfach nur voll auf den Kopf ging. Da ist doch die Kamera praktisch in dem Moment, wo der Schlag kam, gewechselt, sodass es diesen Cut unmittelbar mit dem Hit gab. Glaubst du, da wurde dann irgendwie geguckt, dass man es dadurch doch vielleicht ein bisschen protecten konnte, weil es einfach diesen Kamerawechsel genau in diesem Moment gab? Oder wieso wurde das genau in dem Moment gemacht? Oder keine Ahnung, vielleicht war das auch, hat man das in der Wiederholung nochmal gesehen, aber ich habe zumindest auch keine Wiederholung gesehen, wo man das
Nee,
ohne Schnitt gesehen hat.
habe ich jetzt auch nicht. Also ich nehme mal an, dass dass er wirklich durchgezogen hat. Na, und dass das wieder so ein typischer, also entweder weil man es nicht im Live-TV zeigen wollte, oder es war wieder so ein typischer Regiefehler.
Ja, also da hat mich zumindest gewundert, weil ich dachte, wenn du schon diesen Chairshot unprotected durchziehst, dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, nicht einfach draufzuhalten. Macht ja WWE meistens, dass sie vor allem bei sowas wie Stuhlschlägen genau dann einen Kameracut drin haben, damit man halt nicht sieht, dass oft die Leute einfach nicht vollkommen durchziehen, aber das einfach durch den Kameraschnitt einfach verdeckt wird. Da war ich in dem Moment verwirrt, weil es halt einfach in dem Moment eigentlich keinen Grund gab, da halt diesen Cut reinzusetzen. Aber wie gesagt, ist nur ein Detail. Das Match war auf jeden Fall, ja, es war einfach hart. Also ich kann mich 100 Mal wiederholen. vollkommen nachvollziehbar, dass man das Match auch genutzt hat, um jetzt auch einem Swerve eine Pause zu geben, also ähnlich wie einem MJF, so aus den Shows geschrieben. Frage ist, wie lange? Wird wahrscheinlich ein paar Wochen bis Monate dauern, bis halt ein Swerve wieder zurückkommt. Jetzt hat man aber einem Hangman einen wirklich, wirklich, wirklich großen Sieg gegeben. Was hat man jetzt mit ihm vor?
Frag mich was Leichteres.
Ja, okay.
Die Frage, das, bei dieser ganzen Geschichte ist ja die Sache, dass Hangman eigentlich immer der Gute war. Das Ganze hat ja damit angefangen, dass Swerve damals in Hammonds Haus eingebrochen ist, am Bett seines neugeborenen Kindes stand, während, wie uns Hangman dann gesagt hat, im Nachbarraum noch seine Frau schlief. Und das hat das Ganze ja ausgelöst. Also man weiß ja jetzt nicht, ist Hangman jetzt weiter Face? Ist er Heel? Ist er Tweener? Ist er vielleicht ganz was anderes? Ja, und was bringt die Zukunft für ihn? Es gibt jetzt eigentlich auch unter dem World Title ist eigentlich alles zu klein für ihn. Vielleicht könnte man ihn jetzt als neuen Herausforderer für Will Ospreay aufbauen, weil ich glaube, so TNT und Continental Championship, das ist zu klein für ihn, und ich erachte immer noch die International Championship jetzt so als zweitwichtigsten Titel der Company. Und weil World Title, das wird jetzt erstmal Danielson und Moxley sein, da wird er erstmal nicht mit reinpassen. Also ich würde, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, sagen, es gibt jetzt ein Programm gegen Ospreay um die International Championship.
Das wäre, glaube ich, aufgrund von Ausschlussverfahren wahrscheinlich auch meine erste Wahl gewesen. Also du hast es ja auch gerade schon gesagt, World Title wirkt gerade erstmal zu zwischen BCC und Danielson. MJF ist erstmal nicht da, Swerve ist jetzt auch raus. Das heißt, viele Topstars hast du nicht. Omega ist gerade auch nicht da, und der wird auch, wenn er zurückkommt, auch erstmal gegen die Elite gestellt. Da bleibt eigentlich nur noch ein Ospreay übrig. Auch da ist halt dann die Frage, wie löst man das jetzt in Anführungszeichen, dass du halt erstmal ein Ospreay gegen Ricochet hast, für was man zumindest ein, zwei Wochen einnimmt, und man halt dann einen Hangman gegen stellt. Aber das wäre wahrscheinlich ja das Einzige, was groß genug ist. Ich hoffe einfach, dass man Hangman jetzt auch nicht nach so einem großen Sieg, wie gesagt, es kommt nicht oft vor, dass es nicht um den World Title in einem Pay-Per-View Main Event geht. Jetzt hat man den Fall, dass man ihn nicht einfach irgendeine random Mid-Card-Fehde steckt und damit einfach wieder jeglichen Impact verpuffen lässt. Charaktertechnisch ist er wahrscheinlich gerade so der absolut durchgedrehte. Ist halt die Frage, ob das jetzt abnimmt, weil ja seine Nemesis damit jetzt erstmal besiegt ist, oder ob er ja halt jetzt zurück zu einem Face geht. Heel wäre leichter, um ihn gegen Ospreay zu stellen. Vielleicht auch leichter vom aktuellen Charakter, dass er da ungefähr drin bleibt. Aber auch da wird hoffentlich, und ich bete wirklich, dass Hangman irgendwie jetzt in der Dynamite-Ausgabe genutzt wird, um da halt irgendwas Nächstes ins Rollen zu bringen. Man hat jetzt ein bisschen Zeit. Wrestle Dream ist ja eh nur so ein bisschen in Klammern zu betrachten, weil natürlich auch mal viel AEW mit den anderen Promotions ist. Das heißt, da muss man nicht mal zwingend jede große Fehde bringen. Das heißt, theoretisch bis Full Gear hätte man jetzt 2,5 Monate Zeit, da irgendwas aufzubauen. Und ich hoffe wirklich, es wird etwas aufgebaut.
Ja, da kann ich nur beistimmen. Man muss ihn jetzt die Welle reiten, jetzt würde ich sagen. Und ihm auf jeden Fall erstmal, wenn es jetzt nicht Ospreay wird, einen glaubhaften nächsten Gegner geben. Muss man mal gucken, was sich da anbietet. Wenn es in der eigenen Company nichts gibt, vielleicht jemanden von der anderen, von außen irgendwo her.
Ja, oder so. Damit sind wir praktisch mit All Out durch. Abschließende Meinung zum Pay-Per-View?
Ich fand ihn sogar ein Stückchen besser als All In. Also jetzt so vom Gesamteindruck her. Auch wenn die Pre-Show mir überhaupt nicht gefallen hat. Aber das war ja letztes Jahr auch schon so. Da hat ja All Out auch sehr abgeholt, obwohl zu kurz nach All-In war, damals ja sogar noch eine Woche weniger. Also bestätigt mal wieder AEW, wenn AEW irgendwas kann, dann ist es geile Pay-per-Views auf die Beine stellen.
Definitiv. Da bin ich zu 110% bei dir. Ich fand auch der Pay-per-view, lassen wir jetzt einfach mal die Pre-Show außen vor. Muss man auch nicht gesehen haben. Jeder, der es bislang nicht getan hat, würde ich auch nicht zwingend empfehlen. Dauert einfach sehr lange. Matchqualität war ohne jede Frage sehr, sehr hoch. Also da waren viele Matches dabei, die wirklich auf allerhöchstem Niveau waren. Über das Four-Way-Match kann man vielleicht ein bisschen streiten. Das TBS-Championship-Match kann man vielleicht auch ein bisschen streiten. Einzig wirklicher Kritikpunkt bei All Out wäre vielleicht bei ein, zwei Matches, die nicht so hundertprozentig vorhandene Storyline oder Aufbau dahinter. Aber gut, das hat auch eher die unwichtigeren Matches betroffen. Da waren auf jeden Fall zwei, drei, vier Matches dabei, denen ich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung geben würde, die sich noch anzusehen, solltet ihr den Podcast gehört haben, ohne All Out gesehen zu haben. Aber da würde ich auf jeden Fall, ja, sehr positiv zurückblicken. Der Vergleich mit All In ist für mich natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe All In jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Bin natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich vor Ort war. Ja, aber definitiv, AW Pay-Per-Views sind allerhöchstes Niveau.
Auf jeden Fall. Und wie immer viel zu lang.
Das ist auch richtig. Die Ankündigungen für jetzt die kommende Woche sind kaum vorhanden, beziehungsweise haben wir auch schon durchgesprochen. Wirklich angekündigt ist Stand jetzt Montagnachmittag nur das Tag Team Match zwischen FTR und Grizzled Young Veterans bei Collision. Und ja, dann sowas wie Andeutungen wie Mariah May gegen Queen Aminata, da wird sich halt aber zeigen, was jetzt noch bis Dynamite angekündigt wird. So oder so, glaube ich, wird Dynamite aber eine sehr nennenswerte Ausgabe, weil wir einfach mit ein paar Fragezeichen zurückgelassen wurden, die hoffentlich zumindest ansatzweise beantwortet werden. Damit sind wir für den Podcast für diese Woche relativ durch. Ich glaube, 1,5 Stunden haben wir ungefähr voll gemacht. Grüße gehen noch ans Board zu Rivera, der noch kurz vor Aufnahme geschrieben hat, habe ich eben gesehen, und Meister Proper auf YouTube. Ansonsten kann ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen? Nämlich diejenigen, die von David und mir in der vergangenen Woche noch nicht genug bekommen haben, haben jetzt auch noch am Wochenende ein kleines Reisetagebuch bekommen in Form eines Podcasts, wo wir so ein bisschen ja, über die 9 Tage in London und Berlin gesprochen haben. Das war für uns sehr unterhaltsam. Mal etwas anderes, ja, einen kleinen Unterschied zu den sonstigen Weekly- oder Pay-Per-View-Podcasts. Gerne mal reinhören, gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Wäre ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, nächste Woche wird es dann mal wieder eine reguläre Elite Hour geben. Nach Preview, Review, Preview, Review haben wir halt dann einfach mal nur 3 Weeklies, die wir besprechen. Vielleicht mal eine positive Abwechslung, dass man dann wieder ein bisschen ruhigere Fahrwasser kommt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich überlasse Thorsten die letzten Worte. Bis vielleicht nächste Woche. Und tschüss.
Ja, ich kann den Reisebericht von unseren beiden Außenkorrespondenten nur empfehlen. Habe ich mir heute erst angehört. Sehr interessant. Könnt ihr ja mal schreiben, ob euch sowas dann auch interessiert, wenn mal wieder so größere Touren sind. Ich sag mal, es gibt ja auch zum Beispiel irgendwann mal wieder WXW-Turniere in Oberhausen, dass man es vielleicht dann so aufbaut, dass man einen reinen Review-Pay-Per-View oder Review-Podcast macht für die reine Action rund ums Wrestling und dann vielleicht nochmal so einen so für das Ganze drumherum, weil das fand ich sehr erfrischend. Natürlich auch immer unsere Artikel und so weiter lesen und auch die anderen Podcasts genießen, wie Andy und Chris, ne? Oder was da vielleicht sonst noch aus dem Äther kommt. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch eine angenehme Woche. Bis denn. Ciao, ciao.